What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Das erste von 5 Monumenten ist durch. Die Radsport-Saison ist also so richtig, richtig gestartet. Wer jetzt noch nicht genug hatte, der hat auf jeden Fall jetzt erstmal genug bekommen. Es geht richtig, richtig los und deswegen sind wir wieder hier versammelt zu einer neuen Folge What's Up und wir, das sind wie immer meine beiden wunderbaren Kollegen, Jonas Bayer.
Grüße euch.
Thomas Gerlich.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und der Mann, für den Haftbefehl einen eigenen Song geschrieben hat, denn ich rolle wie der Beste. Lukas Bergmann, hallo.
Das muss man eigentlich auch zu Jonas Bayer sagen, bei deinen Rollenaktivitäten, die du zurzeit an den Tag legst.
Ich finde es erstmal großartig, dass wir innerhalb der ersten Minute schon Haftbefehl mit eingebracht haben. Ist ein gutes Setting für die Stimmung vielleicht heute.
Waren der nicht gerade irgendwie negativ in den News oder so?
Ach.
Wer weiß.
Negative Presse ist gute Presse. Ich glaube, so einer will doch auch nicht positiv in der Presse sein, oder was erwartet man da? Aber wir driften wie immer am Anfang ab.
Irgendwann hat er sich mal einen Fuß geschossen, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, wie lange das her ist. Das könnte auch schon letztes Jahr gewesen sein.
Okay, Überleitung. In den Fuß geschossen. Wer fährt so, als hätte man ihm in den Fuß geschossen? Wer fällt euch als erstes ein? Naja.
Schweigen im Walde. Super. Ich verstehe überhaupt nicht, wo du hin willst mit diesem Vergleich.
Ich habe irgendwie überlegt, ob wir irgendeine Brücke zum Radsport schaffen. Haben wir offensichtlich nicht geschafft. Dann überlasse ich die Überleitung jetzt euch. Wer schafft die beste oder die bessere?
Bei Milan Sanremo haben sich einige in den Fuß geschossen mit der Taktik.
Siehst du, sowas habe ich doch gemeint. So langsam verstehen
wir. Okay, wir haben wieder alle Hörer verloren. Ich würde sagen, wir sprechen über...
Dann können wir jetzt endlich ungestört quatschen. Wir können auch gleich mal sagen, heute kein Gast. Also können alle abschalten, es passiert nichts Interessantes, außer pures Radsportgelaber von uns. Herrlich.
Darauf freut man sich doch. Aber es gab ja zumindest Rennen, über die man reden kann. Also es ist nicht so, dass wir keine Inhalte haben. Wir haben ein bisschen was geguckt in den letzten 2 Wochen. Geschaut, wie es auf Hochdeutsch wahrscheinlich heißt. Geguckt ist ein komisches Wort. Egal. Es ging los mit... Paris-Nizza, also los in dem Sinne seit unserer letzten Folge, Paris-Nizza und da gab es lange Zeit eigentlich eine ziemlich deutliche Führung für Primoz Roglic im Duell mit Marc Schachmann, aber Primoz Roglic sah lange wie der sichere Sieger aus. Erst auf der letzten Etappe waren es dann Stürze, die Primoz Roglic ins Hintertreffen gebracht haben und Marc Schachmann konnte sich doch noch den zweiten Paris-Nizza-Sieg in Folge holen. Das so zur groben Zusammenfassung des Gesamtklassements. Aber es ist natürlich noch einiges mehr passiert bei diesem Rennen.
Ja, wo fangen wir an? Also im Endeffekt war das die Zeit, wo man ja gar nicht wusste, was man anders machen soll als Radsport schauen. Und wo es den großen Vorteil hatte, muss ich sagen, dass Eurosport nicht gleichzeitig Werbung schaltet. Man konnte meistens, wenn in einem Rennen Werbung war, schön rüber zu Tirreno Adriatico schalten. Und es ging nahezu jeden Tag ab. Das war tatsächlich ziemlich herrlich. Irgendwo hat es immer gescheppert. Und bei Paris-Nizza, Primoz Roglic, super stark gefahren. Im Endeffekt alles in der eigenen Hand gehabt. Etappensiege dabei gefahren. Es wirkte lange so, als ob es nur noch darum ging, wer wird denn Zweiter? Da bahnte sich so dieses Duell zwischen Schachmann und Vlasov an, bis Roglic dann am Ende sich da den Sieg selber verbaut hat oder auch Jumbo-Visma, da müssen wir wahrscheinlich gleich drüber diskutieren, weil ja, den meisten Diskussionsstoff gibt es sicherlich über diese letzte Etappe, beziehungsweise vielleicht auch die vorletzte, wo Gino Meda einen unfassbar starken Auftritt hingelegt hat, der am Ende noch auf Platz 10 im Gesamtklassement gelandet ist. Der sah da aus, als ob er seinen ersten Profisieg da feiern könnte, sehr stark gefahren, hat sich da jetzt endgültig ins Schaufenster gefahren und wurde dann kurz vor Ziel noch von Primoz Roglic eingeholt, der da nicht lange hat warten lassen, beziehungsweise der da halt einfach ernst gemacht hat. Und das ist ja vielleicht ein Diskussionsgrund schon mal, wenn man da ein bisschen die sozialen Netzwerke schaut oder sonst wie, wo ja drüber diskutiert wurde von manchen, ob das notwendig war, dass Roglic da ihn 100 Meter vor Schluss noch einholt, ob der Etappensieg da noch so wichtig war. Aber ich glaube, Jonas, das hast du, glaube ich, bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon ganz, ganz treffend formuliert, dass manche Leute da ein komisches Verständnis von Sport zu scheinen haben, wenn sich da zwei Leute, die nicht mehr am selben Team fahren. Warum sollte Roglic da einem anderen Fahrer was schenken? Es geht am Ende immer um Bonussekunden, es geht um Siege, es geht um Sponsoren repräsentieren, es geht dem Team zu danken, dass die ganze Etappe für einen fährt, dass die Arbeit macht. Und also ich sehe tatsächlich nicht einen Grund, warum, also aus Roglics Sicht, aus Fan, natürlich war man ein bisschen enttäuscht, weil man ist immer für den Außenseiter, aber ich sehe nicht einen Grund aus Sicht von Primoz Roglic oder Jumbo Visma, warum da der Sieg hätte verschenkt werden soll. Ich weiß nicht, ob ihr da Gründe seht.
Also du hast ja schon gesagt, man kann als Fan natürlich da mitfiebern mit den Ausreißern, tut man ja immer auch in gewisser Weise und hofft dann, dass die durchkommen. Da bin ich ja genauso, hätte ich mich gefreut, wenn Gino Meder gewinnt. Aber dann gilt es einfach auch zu würdigen, dass Roglic da mit einer unfassbaren Attacke wieder mal oder mit seinem Antritt, den er immer noch irgendwie hat, da vorbeiziehen kann. Und dann hast du es gesagt, Thomas, ja, da geht es einfach um sehr viel Geld. Und dann da kann jetzt nicht einfach Primoz Roglic sagen, ja nee, dann schenke ich jetzt hier dem Gino Meder, der gerade zu Bahrain gewechselt ist, jetzt hier den Sieg, damit er auch mal gut in seinem Team ankommt. Nee, es geht natürlich nicht. Der muss genauso sich den Sieg holen. Der Sponsor erwartet es ja auf ihm, er wird dafür bezahlt, dass er gewinnt und nicht, dass er irgendwie an andere Leute das verteilt. Deshalb, für mich gibt es eigentlich gar keine Debatte. Ja. Wenn er den Sieg sich holen, wenn er ihn holen kann, holt er ihn natürlich, so wie es Gino Meder genauso andersrum gemacht hätte. Also der hätte ja auch nicht lang gezögert und dann Roglic den Sieg überlassen, sondern das ist natürlich klar, da will jeder gewinnen. Und das ist auch ihr Job am Ende des Tages. Deshalb gibt es da für mich keine Debatte. Für Gino Meder ist es zum einen natürlich positiv, weil er einfach angekommen ist, nochmal mehr, letztes Jahr schon auf sich aufmerksam gemacht, jetzt zu Bahrain gewechselt und jetzt ist er da und kann bei solchen Etappen mithalten, wenn auch hier aus einer Ausreißergruppe, aber ich glaube, da kann er trotzdem positiv drauf zurückblicken.
Ja, aber lass uns doch dann, wenn wir bei dieser entscheidenden Etappe und den Unfällen von Roglic sind, bei dieser letzten Etappe bleiben, weil das war, glaube ich, die, wenn man über Paris-Nizza gelesen hat oder wenn man es gesehen hat, die einem in Erinnerung bleibt von diesem Rennen. Also Roglic stürzt zweimal. Nach dem ersten Mal schafft es Jumbo-Visma, ihn wieder zurückzubringen.
Wird auch gewartet, muss man
dazu sagen. Da wurde noch gewartet. Und nach dem zweiten Sturz hat dann Bora vorne die Initiative übernommen und hat Tempo gemacht. Und Jumbo-Visma kam bis auf wenige Meter wieder ran. Also sie hatten schon die Gruppe wieder in Sichtweite, aber haben es nicht geschafft, es endgültig zu Ende zu bringen.
Da muss man sagen, das ist genau der Unterschied. Nicht Jumbo-Visma hat ihn wieder hingebracht, ganz sondern genau. Er ist hingefahren. Und vorne in der Gruppe waren noch Kreuzweig und Bennett. Und dann waren es, das ist immer dann ganz schwierig auf so einem Bild zu sehen, aber auf jeden Fall unter 100 Meter, würde ich sagen, war die Lücke noch, die sich da aufgetan hatte zwischen Roglic und der Führungsgruppe. Und das ist eine Situation, die es öfter mal gibt im Radsport, dass jemand von hinten rankommt, dann die Lücke klein ist. Jetzt war es hier keine Windkante. Bei Windkante ist es nochmal, muss man das wahrscheinlich mal drei rechnen, weil es dann nochmal schwieriger ist, ranzukommen. Aber unter 100 Meter, das muss im Grunde möglich sein. Zum einen für Roglic, sicherlich war er angeschlagen, aber da muss er richtig, im Grunde muss er da überziehen. Wahrscheinlich hat er es davor schon, aber ich würde fast sagen, auch für ihn muss es möglich sein. Und wenn nicht, dann muss klar sein, dass Kreuzweig und Bennett aber eher anhalten, als dass sie da vorne noch mitrollen und ihn da nach vorne bringen mit aller Gewalt. Weil wenn man es da nicht schafft, nicht ranzukommen, wenn dann die Lücke einmal wieder größer wird, kommt man nie wieder ran. Da hat man keine Chance. Es gibt da so kleine Situationen, wo man rankommen muss und das war da. Und da hat auch Christian Niermann, der sportliche Leiter, vollkommen zu Recht danach gesagt, wir haben es selber verloren. Es lag nicht an den Stürzen, sondern wir haben taktisch es nicht geschafft. Weil wenn er in diese Gruppe reinkommt, dann beruhigt sich das Rennen auch. Er kann sehr viel Kraft sparen da. Und danach haben wir gesehen, ist er 30 Kilometer im Grunde ganz alleine da vor sich hingefahren. Einmal wurde ihm noch von Tim de Klerk geholfen, der aber weiß ich nicht, wie groß die Hilfe war, weil er fast geradeaus
Er hat ihn fast noch rausgefahren. Da würde ich gerne wissen, was da passiert ist.
Er hat sich versteuert in der Abfahrt und Roglic ist natürlich auch schwer. Als zweiter Fahrer schaut man hauptsächlich auf das Hinterrad von seinem Vordermann und der fährt ihm hinterher und fast werden sie gemeinsam irgendwo gestürzt. Beide zum Glück glimpflich davon gekommen und so gewinnt am Ende Schachmann, der auch, glaube ich, dann sagt, ja, natürlich freut er sich über den Sieg, aber es ist natürlich kein gewaltiger Sieg, weil man muss auch dazu sagen, wir haben es vorher schon gesagt, Roglic war schon wahnsinnig dominant. bei dieser Rundfahrt. Also er war sehr, sehr viel stärker als Maximilian Schachmann und Vlasov. Aber spielt am Ende keine Rolle, weil das gehört auch dazu. Also man muss auch ordentlich fahren können. Und man kann aus meiner Sicht, das ist sicherlich auch die Diskussionsfrage, warum wir auch da hinkommen wollten, kann man Bora da keinen Vorwurf machen. Einmal haben sie gewartet, die Etappe war nur 90 Kilometer lang. Man kann da jetzt nicht, nur weil einer dann stürzt, irgendwann ist es zu spät. Da kann man nicht mehr warten, sondern dann irgendwann muss man zusehen. Weil sonst kann man nie attackieren, also wenn sowas passiert.
Ja, und das also, ging
was
ja
man,
auch.
Find ich, was man noch dazu sagen muss, finde ich, was da schon auch ein Faktor spielt, ist, dass Roglic sich beim ersten Sturz auch verletzt hat. So wie ich das gehört habe, hat er sich da die Schulter ausgekugelt. Sprich, das wird mit ein Faktor gewesen sein. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er hundertprozentig fit war, da wo er alleine versucht hat, ans Feld ranzukommen, ne? Schiff unten links, rechts, ausgekugelte Schulter, was auch immer, aber es sind genau diese zwei Punkte, die du auch schon angesprochen hast, was nicht passieren darf. Zum einen darf jemand wie Roglic nicht zweimal auf einer nur 90 Kilometer Etappe so stürzen, dass er den Anschluss verliert. Diese Abfahrt, das muss man auch dazu sagen, war anspruchsvoll bis rutschig. Vielleicht erinnern wir uns, das war nahezu dieselbe Abfahrt wie bei der Tour de France-Etappe, der ersten Etappe dieses Jahr, wo schon unfassbar viele Fahrer gestürzt sind. Da dachte man, das war mit der Regen, aber schon da haben viele gesagt, irgendwie war auch die Straße rutschig. Dann hat man spekuliert, war da Seife, lag es an den Olivenbäumen, was auch immer. Aber ich habe auch Fahrer gehört, die gesagt haben, es war wieder eine ganz komische Abfahrt. Auch Schachmann hat gesagt, ist dann Abfahrt lieber vorsichtig gefahren und hat man noch, weil es wirkte sehr rutschig und sehr gefährlich. Das darf dann einem Weltklasse-Mann wie Primož Roglič, der allein aus Leistungsgründen, ne, diese Fahrt auf jeden Fall gewonnen hätte und auch halbwegs locker oder deutlich gewonnen hätte. Das ist Punkt 1. Zwei Stürze gehen dann einfach nicht. Und Punkt 2 ist, wenn dein Kapitän schon einmal gestürzt ist, verletzt ist und so weiter, wie kann das sein, dass der dann so alleine da hinten rumgondelt? Also das ist mir nach wie vor nicht erklärlich, dass er, wenn er stürzt und man muss dazu sagen, auch nochmal, er hatte dann auch wohl noch ein kleines mechanisches Problem, irgendwie die Kette ist runter und er hat sie eine Zeit lang nicht mehr drauf bekommen. Das ist mir unbegreiflich, wie der dann alleine versuchen kann, ans Feld ranzufahren. Spätestens, wenn er stürzt oder beim technischen Problem, da muss doch einer mindestens stehen bleiben nahezu schon. Irgendein Teamkollege muss ihn da ranfahren. Am Ende, als sie dann bei ihm hinten waren und versucht haben, dieses Loch zuzufahren, war es dann viel zu spät. Da war das Loch schon zu groß und Roglic hatte auch schon zu viel Energie verschwendet, alleine da nochmal ranzukommen. Und das darf einem Team wie Jumbo-Visma einfach nicht passieren. Also das sind zwei ganz große Fehler, die Rundfahrt kosten von Roglic ab diesem Moment. Ich habe hier das auch extra nochmal gescreenshottet, wo diese Lücke war. Das war bei 24 Kilometer Rest, wo Roglic da, also ich würde jetzt schätzen, wenn man die Straße sieht, also maximal 100 Meter, eher sowas 80 oder 70 Meter, wo man gefühlt noch sagen möchte, komm, sprint dir doch da nochmal ran, das muss doch möglich sein. Weiß man nicht, wie es ihm da ging, aber dass er da überhaupt alleine ist und dass da seine Teamkollegen vorne noch in dem Hauptfeld sind, das zugegeben Tempo gemacht hat, aber dass das so lange braucht, bis Roglic da Hilfe bekommt, das darf einfach nicht passieren. Und dann, klar, Bora Astana machen dann ernst, du hast es schon gesagt, man kann nicht immer auf ihn warten, was macht man, wenn einer bei 10 Kilometer stürzt, also das ist einfach müßig zu diskutieren und klar, dann ging es darum, wie sich's vorne entscheidet. Schachmann musste noch ein, zwei Attacken von Astana abwehren, die ja noch die gute Situation hatten, dass sie dann im Endeffekt im GC auf Platz 2 und 3 standen. Das heißt, sie konnten abwechselnd attackieren. Das hat Schachmann gemeistert, ist da mitgerollt und hat dann letztlich auch verdient diese Rundfahrt gewonnen.
Großer Dank muss von Marc Schachmann da an Simon Geschke gehen, der hinten raus nochmal ordentlich das Tempo gemacht hat. Eigentlich ein ganz anderes Team, da ist mal wenig zu holen. Klar, war für Guillaume Martada, aber der war jetzt nicht, dass er da nochmal wahnsinnig viel Gewinn macht. Und der hat dann nochmal ordentlich das Tempo gemacht und dann auch sicherlich ein paar Attacken reduziert, die es da gab. Eins muss man dazu sagen, man hat die Stürze natürlich auch nicht gesehen. Das war ein großes Problem, weil die Übertragung da noch nicht begonnen hatte. Oder hat es auf jeden Fall nicht eingefangen. Also man konnte diese Stürze nicht sehen. Deshalb ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen, warum er eigentlich gestürzt ist oder was da los war. Man muss sich da so ein bisschen auf die Aussagen verlassen. Aber am Ende bleiben Stürze und das darf dann so ein Mann wie Roglic auch nicht passieren. Zudem kann man auch jetzt wieder rein ins Blaue, aber es gibt auch eine Taktik, in der Abfahrt so zu fahren, dass man nicht, dass der Kapitän nicht stürzt. Also es gibt unterschiedliche Positionen im Feld, wie man in der Abfahrt reinfahren kann.
Aber es ist immer hart zu sagen, darf genau einem Mann wie Roglic nicht passieren. Wie lange ist Roglic im professionellen Radsport unterwegs? Wie lange fährt er wirklich in Abfahrten auf Rennniveau? Wie lange fährt er schon im Feld? Also es gibt auch andere Top-Radsportler, auf die wir später sicherlich noch zu sprechen kommen. Die schaffen es auch nicht, Die schaffen es zwar auch, Rennen zu gewinnen, aber schaffen es auch nicht immer, ihre Position im Feld zu halten. Also ja. Deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, ein Mann wie Roglic, der natürlich Weltklasse-Format hat, aber taktisch, und das hat ja uns auch Paul Martens im vergangenen Jahr bestätigt, als er bei uns hier zu Gast war, ab und zu einfach noch ein paar Defizite hat. Weil er, woher soll er es denn auch nehmen? Also er hat er einfach.
Aber da muss eben das Team da sein. Das würde ich sagen. Da muss das Team da sein. Also da muss dann, das ist dann die Aufgabe von eben Christian Niermann und den erfahreneren seinen Teamkollegen, dass sie ihm da helfen können. Es sagt sich natürlich leicht und ich sage das auch gerne hier aus meinem warmen Sessel in der Podcastaufnahme. Klar, ist natürlich logisch, dass wir da 70 Mal stürzen würden, wahrscheinlich mit der Geschwindigkeit, die Abfahrt.
Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Genau. Ne?
Also, ja.
Ich finde auch, das ist jetzt vorsichtig zu sagen, das darf einem Mann diesen Kalibers nicht passieren, aber am Ende ist das halt der Fehler oder das waren die zwei Fehler, die dazu geführt haben, dass Roglic eben diese Rundfahrt dann doch noch verliert, wenn man das so nennen möchte, oder halt dann doch nicht gewinnt. Ein Punkt, der da wahrscheinlich auch noch mit reingespielt hat, war das Ausscheiden von Toni Martin, der sich bei dieser Rundfahrt leider verletzt hat. Gute Besserung an der Stelle, das war natürlich auch sehr, sehr schade, weil das wäre natürlich auch noch ein wahnsinnig wichtiger Mann gewesen, das wäre nochmal ein Pferdestärke mehr oder ein paar Pferdestärken mehr. Kann man jetzt spekulieren, was das geändert hätte auf der letzten Etappe, aber da kam für Jumbo-Visma einfach viel zusammen, was nicht funktioniert hat und was nicht gut lief. Am Ende muss man, weiß ich nicht, ob das diese Diskussion vielleicht schon zu früh ist, aber ich frage mich, ist das dann bei Roglic immer Pech am Ende oder so? Es ist fast schon so ein bisschen, weiß nicht, ob das nicht irgendwann mal in den Kopf reingeht, wenn du dann dieses hast. Am Ende, für mich persönlich, vermehrt sich der Eindruck, dass Roglic am Ende einer Rundfahrt, ist das noch Pech oder ist das dann mit dem Druck nicht umgehen können? Das ist jetzt wirklich viel Spekulation, aber wir haben es häufig gesehen, dass Roglic am Ende von Rundfahrten, ob das jetzt die letzte Etappe da war, die letzte Etappe der Tour, auch bei der Vuelta letztes Jahr, wo auf der letzten Etappe, da lag es schon fast wieder in der Luft, dass er das doch noch verliert.
Aber wollte ich gerade sagen,
nicht verliert, aber
dort hat das ja dann trotzdem
oder womit hängt das zusammen, dass Roglic, für mich bietet sich der Eindruck, dass es fast schon nicht mehr nur Pech sein kann vielleicht. Das muss man in Zukunft beobachten. Er ist nach wie vor natürlich der oder einer der besten GC-Fahrer der Welt. Gar keine Frage. Aber ein bisschen
Ich will eine andere These wagen, Thomas. Ich würde sagen, er hat vielleicht ein bisschen Pech, aber vor allem fehlen ihm oft seine Teammitglieder, seine Helfer. Also sehr, sehr häufig habe ich jetzt schon, gerade dieses Jahr, okay, alles früh in der Saison und so weiter. Wir werden gleich auf Tirreno Adriatico kommen. Wir haben es jetzt hier bei Roglic gesehen. Sehr oft sind sie alleine. Also Wout van Aert war sehr viel alleine bei Tirreno. Roglic war jetzt sehr viel alleine. Wird sich sicherlich bei den Grand Tours auch wieder ändern. Da ist Sepp Kuss wieder dabei und soll sicher in guter Form sein. Aber bis ist jetzt schon zu beobachten. Wobei man bei diesen Teams natürlich immer einfügen muss. Also bei Jumbo-Visma und Ineos. Das Ziel ist die Tour de France und sonst nichts. Das ist alles schön und gut, was jetzt hier passiert, aber das große Ziel ist die Tour de France.
Aber da möchte ich jetzt dann doch widersprechen. Klar ist das Team für Roglic vielleicht nochmal wichtiger, weil er eben die taktischen Defizite hat, aber trotzdem, wenn Roglic sich auf einem Niveau sehen will, wie zum Beispiel auch ein Pogacar, da muss man sagen, also vom Team her hat er jetzt erstmal keinen Nachteil.
Ja, in dem jetzigen Rennen schon. Also bei der Tour wird er keinen Nachteil haben, aber
Pogacar
jetzt fährt
er
gerade sehr viel alleine.
Aber Pogacar hatte jetzt bei Tirreno Adriatico nicht viel mehr Unterstützung.
Nö.
Und er hat es einfach da souverän gewonnen.
Ja. Dann lass uns, ein Satz noch zu Paris-Nizza. Stefan Bissegger, wir hatten hier schon über ihn gesprochen, der sehr gut gefahren ist bei der UAE-Tour, gewinnt jetzt hier tatsächlich das Zeitfahren. Und sehr beeindruckende Leistung auch. Der ist richtig, richtig gut angekommen in der World Tour und macht da auf sich aufmerksam mit einem Etappensieg. Sam Bennett mit 2, aber gut, da braucht man nicht mehr drüber sprechen, wenn er irgendwo ist, wo es Sprintankünfte gibt, dann gewinnt er.
Ja, das war doch diese eine Sprintankunft, wo sie sogar noch zu viert oder wo er noch 3 Leute quasi hatten, die das für ihn anfahren. Also das ist momentan in der Mannschaftsstärke mit dem Sam Bennett in Topform. Da haben wir, glaube ich, auch die letzten Wochen schon viel drüber gesprochen, ist der einfach bei jedem Sprint der absolute Topfavorit. Wegen seiner Stärke, seiner Form und auch wegen seines Teams.
Ja, also Sprintetappen gab es letztendlich am Ende dann 3. 2 gewinnt Bennett, eine kann Kees Bol für sich entscheiden und den Rest, das Zeitfahren, habt ihr schon gesagt, Stefan Bissegger. Den Rest hat dann eigentlich Primoz Roglic gewonnen. Alles, was in den Bergen war, bis auf dann eben die letzte Etappe.
Die letzte, Magnus Kort.
Magnus Kort hat sich dann die geholt.
Dann lass uns weiterschauen, oder? Tirreno Adriatico. Am Anfang denkt man, okay, es gewinnen nur drei Leute. Alaphilippe, Wort von Art, Van der Poel. Hat man gedacht, die gewinnen jetzt einfach jede Etappe. Dann geht es aber einmal richtig bergauf und dann gewinnt
Pogacar. Und da ganz ein Ruhetag.
Und zwar deutlich. Und dann gab es am Ende nochmal einen Ruhetag und so weiter. Aber ich fand das erstmal beeindruckend zu sehen, wie man wirklich da reingegangen ist und dachte, ja gut, dann gewinnt jetzt, also erste Etappe habe ich gedacht, Wout van Aert gewinnt einfach jede Etappe jetzt in diesem Rennen. Und dann hat sich irgendwann rauskristallisiert, okay, die drei, dagegen die ist kein Kraut gewachsen. Also da machst du nichts. Wenn es irgendwie Klassikerprofil ist, was sollen die anderen tun? Und dann fährt man auf einmal berghoch und Wout van Aert fährt da wie Tom Dumoulin-Style den Berg hinauf, geht keine Attacke mit, tritt genau seine Wattwerte und bleibt fast sogar im Führungstrikot, aber Pogacar ist dann am Ende doch zu stark da an diesem steileren Anstieg.
Also bei Tirreno weiß ich gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Was eine unfassbar spektakuläre Einwochenrundfahrt. Ich muss sagen, für mich hat das auf die einzelnen Etappen, auf den Spannungsfaktor, auf wie geil, wie attraktiv, wie stark gefahren wurde, wie angriffslustig gefahren wurde, mir hat das mehr Spaß gemacht als manche GC-Rundfahrt oder als manche Tour de France-Woche, weil es einfach fast jeden Tag Spektakel ohne Ende war. Gipfelnd wahrscheinlich in dieser fünften Etappe, diese Regen, Wind, Van der Poel 50 Kilometer Solofahrt, wird fast noch eingeholt. Die meisten haben es wahrscheinlich gesehen, aber wo fängt man da an, wo hört man auf? Also wie krass wurde Tirreno gefahren? Vielleicht kann man damit mal anfangen. Ich habe das mal rausgesucht. Tirreno ist jetzt eine Einwochenrundfahrt. Ja, die ist bekannt, die ist bedeutend, aber da ist jetzt nicht immer, dass da jeder Tour de France Favorit und Weltmeister schon mal Vollgas fährt. Wenn man sich einfach mal die letzten 10 Jahre anschaut, die GC-Abstände zwischen Platz 1 und Platz 10, die halten sich von, der kürzeste Abstand war mal wirklich 48 Sekunden zwischen Platz 1 und 10 und der größte Abstand war 2013 mal 3 Minuten 35. Das war dann schon viel. In dieser einen Woche, dieses Jahr, 7 Minuten 45, fast das Doppelte. Und wer dann auf Platz 10 landet, ist dann immer noch ein Simon Yates, auf Platz 9 immer noch ein Vincenzo Nibali, die da 6:30 Rückstand haben. Quintana mit fast 10 Minuten bei einer Woche. Das ist unfassbar und gipfelt natürlich auch in dieser fünften Etappe. Also ich weiß, ich war nicht schon mal, das war für mich, wir kommen nachher noch auf Milan Sanremo, aber für mich ist es das Rennen schon gewesen dieses Jahr, wahrscheinlich mit Strade Bianche, wobei fast noch spektakulärer mit diesem Wind, mit diesem Regen, mit diesem Scheißwetter. Und am Ende war das so ein Ausscheidungsfahren. Gefühlt ist ja jeder nur noch alleine gefahren. Also auf dieser einen Etappe haben sich ja schon Zeitabstände da reingespielt. Man, ich glaube, Alaphilippe, der hatte schon von Anfang an irgendwann keinen Bock mehr. Der hat sich ja ganz früh mal die Beine hochgenommen. Weiß nicht, ob er keine Lust hatte auf den Regen.
Ja, genau. Hör
mir auf. Also ich glaube, es war wirklich so, ja. Aber auf dieser fünften Etappe, da sind ja schon Zeitabstände, da haben ja manche GC-Fahrer Quintana schon 8 Minuten verloren.
Und das ist verrückt. Ist vielleicht so ein kleiner Vorausblick auf die diesjährige Tour de France. Vorsichtiger Spoiler. Oder vorsichtige These, die ich da aufstelle. Aber es ist halt eine Klassiker-Etappe und man sieht halt dann doch, was auf Klassiker-Etappen an Zeitabständen rausgefahren werden kann. Bisher immer Tour untypisch gewesen. Da haben die Tour Teams, die um die Gesamtwertung gefahren sind, halt einfach einen Tag Pause gemacht, so ungefähr, und haben das Rennen kontrolliert. Pause ist übertrieben. Sie haben das Rennen kontrolliert, dass da nichts passiert. Ist die Frage, ob das mit den Leuten, die da am Start sein werden bei der Tour de France, funktionieren kann. Und ich glaube, da war Tirreno so ein kleiner Vorgeschmack darauf. Denn am Ende muss man ja sagen, dass, klar, du hast die GC-Fahrer genannt, die da rund um Platz 10 sind, aber ganz vorne sind dann halt auch sehr viele Klassikerfahrer. Ich zähle auch Tadej Pogacar inzwischen wirklich zu einem der Klassikerfahrer, weil er hat einfach jetzt oft genug bei Klassikern gezeigt, dass er da in die Spitzengruppe mit reinfahren kann. Und er ist halt am klassikerbeständigsten von diesen ganzen GC-Fahrern.
Also der ist noch kein Klassikerfahrer, Strade Bianche, er ist da vorne mitgefahren.
Aber auch im vergangenen Jahr, am Ende des Jahres, da ist er oft vorne mit dabei gewesen.
Ja.
Er ist kein Klassiker-Favorit, aber er kann bei den Klassikern immer unter die Top 10 fahren. Und das ist ja nicht das, was sehr viele andere GC-Fahrer können.
Und auch er darf sich in der ersten Tourwoche, wenn man darauf schon mal kurz teasern will, die ersten 2 Etappen sind Klassiker-Etappen, dann kommen 2 Sprint-Etappen und die 5. Etappe ist Zeitfahren. Und auch in Pogacar wird sich's also ich denke mal, es gibt ein paar Fahrer, die sich wirklich einfach nur in der ersten Woche aufs gelbe Trikot gehen werden. Da sehe ich Van der Poel ganz, ganz vorne mit dazu, weil der wird keine GC-Ambitionen haben, logischerweise im Gegensatz zu Pogacar oder auch in Alaphilippe. Und da wird es, denke ich, dann ganz spannend zu sehen sein, wie viel, also allzu viel Zeit dürfen sie natürlich auch nicht kassieren, Leute wie Pogacar, oder da muss man auch schon schauen, Alaphilippe muss man bei einer klassikerprofiligen Tour wie dieses Jahr einfach auf dem Zettel haben. Deswegen glaube ich, dass die erste Tourwoche schon mal richtig abgehen könnte bis zum Zeitfahren, bis dann mal ein bisschen Ordnung quasi ins GC kommen wird. Aber wenn muss wir bei Tirreno bleiben.
Lass mich kurz einhaken, da werde ich euch leider enttäuschen müssen, weil diese Etappen entstehen so, weil ein paar Leute Lust auf richtige Anarchie hatten. Und das gibt es nicht bei der Tour de France. Da ist der Druck ist viel zu groß, da kann Van der Poel das machen, aber der wird dann auch einfach fahren gelassen. Also jetzt mussten die danach setzen, auch weil Wout van Aert auch Lust hatte, da ein bisschen mitzumachen und Pogacar. Die hätten ja auch einfach sagen können, ja, lass den Vogel doch, wir machen hier, was wir wollen. Nee, aber das Rennen wurde gesprengt und bei der Tour entsteht sowas nicht, weil der hatte ja da schon, der hat ja auch bei der Bergetappe rausgenommen, das heißt, dann darf er fahren und so weiter. Das gilt jetzt erstmal nicht für die Tour de France, sehe ich das jetzt noch nicht, auch wenn es mich freuen würde natürlich. Dazu muss
gesagt werden. Da bin ich gespannt. Bisher waren auch noch nicht Tour de France Favoriten, die im Februar und März schon Vollgas bei irgendwelchen Eintages- oder Einwochenrundfahrten gefahren sind.
Absolut,
es wirkt richtig. Schon ein bisschen, dass dieses Jahr die Fahrweise sich ein bisschen, oder was heißt nicht nur dieses Jahr, aber dass momentan wie gefahren wird, ein bisschen unterscheidet von der klassischen Radsport-Taktik, Philosophie in den letzten Jahren.
Ja, aber man muss einfach immer wissen, dass bei der Tour de France viel zu viel auf dem Spiel steht, als dass man das komplett dem Zufall überlassen kann. Vor allem, wenn man Fahrer wie Primoz Roglic oder Tadej Pogacar hat. Wenn man weiß, die sind eigentlich die Stärksten, dann will man da nicht so viel drauf ankommen lassen. Auch wenn, du hast jetzt hier immer Alaphilippe und so weiter genannt, aber Wout van Aert muss man da auch nennen. Weil so wie er jetzt gefahren ist, hat niemand Interesse daran, auf diesen nicht allzu hohen Bergen dieses Jahr mit 2 Minuten Rückstand auf ihn in die letzten 2 Wochen zu gehen. Das muss auch dazu gesagt werden.
Dann lass uns doch gleich mal über Wout van Aert sprechen. Wenn man das kurz zusammenfasst, was er bei Tirreno gezeigt hat, er gewinnt das Zeitfahren gegen den Europa- und gegen den Weltmeister. Er gewinnt den
Unbezwingbaren, Sprint wolltest du sagen.
Gegen den scheinbar unbezwingbaren Filippo Ganna, ja. Gut, er wurde dann quasi doppelt bezwungen. Er gewinnt Sprints gegen Caleb Ewan. Er fährt in Berg in den Top 10 neben dem Egan Bernal rauf.
Er hängt Egan Bernal ab.
So er hängt Egan Bernal ab, wenn man das so sagt. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ich fand es spannend, wie er gefahren ist. Er ist die Attacken gar nicht mitgegangen, ist stur seinen Stiefel gefahren, war dann auch auf dieser 5. Etappe wahrscheinlich das vielversprechendste für ihn. Und auch das erste Mal, dass er mal bei einer Rundfahrt einfach mal GC gefahren ist. Diese Woche zeigt, dass Wout van Aert im Endeffekt alles kann. Wahrscheinlich der beste Allrounder in der ganzen Radsportwelt aktuell ist. Und dann ist die Frage, was wird dieser Mann dieser bei der Tour machen? Weil ich glaube, nur als der beste Helfer, den du haben kannst, wie letztes Jahr, würde sich nicht abfinden. Geht er dieses Jahr schon aufs grüne Trikot? Plus in die Zukunft gedacht, wann greift dieser Typ mal GC an? Weil meine These ist, wenn er dürfte, könnte der Top 10 bei der Tour fahren, vielleicht Top 5. Wenn man ein Tourprofil wie dieses Jahr hat, sehe ich nicht viele Fahrer, die denen da abhängen können. Wenn man sieht, wie die größeren Namen, wie jetzt mal ein Nibali, wie jetzt mal ein Yates oder ein Bernal, bei Tirreno zum Beispiel keine Chance gegen ihn hatten.
Da würde ich jetzt mal noch abwarten. Eine Einwochenrundfahrt ist noch keine 3-Wochen-Rundfahrt. Das ist tatsächlich nochmal ein riesiger Unterschied. Da muss man erstmal abwarten, wie er sich dann da verhalten würde. Und da
lass mich da kurz einhaken. Das sind so Sätze, die wir gerne im Sportjournalismus sagen, die aber so einen richtig philosophischen Charakter haben. Ich sage das auch ständig. Aber sozusagen, also ganz auch selbstkritisch zu sagen, eine Einwochenrundfahrt ist noch keine 3-Wochen-Rundfahrt. Ja, das ist richtig.
Das ist definitiv, aber jetzt lass mich doch mal meinen Punkt dazu erklären.
Nicht nur mit Bergi, sondern natürlich auch mit uns. Da sind wir nicht gefeit vor, Thomas.
Das ist natürlich so eine leicht dahingestellte Floske, aber es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass wenn du in einer 3-Wochen-Rundfahrt unterwegs bist und nicht der gemachte Typ für Berge bist, dass dich dann diese Bergetappen auf Dauer mehr schlauchen als jetzt vielleicht in so einer Einwochenrundfahrt. Und das ist ja der Punkt, der dabei immer wieder gemacht wird.
Ja, aber Wout van Aert jetzt langfristig gebunden. Das ist die Frage. Bleibt er dieses Profil, der jetzt ist, sprich einer der besten Klassikerfahrer und vielleicht zukünftiger Zeitfahrweltmeister oder was auch immer? Oder sagt man, gut, man baut auf jetzt auf ihn auf. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sagt, er macht dieses Jahr noch, geht aufs grüne Trikot, wird einer der wichtigsten Helfer für Roglic und 2023 baut man ihn mal auf, dass er mal eine Vuelta auf GC fährt. Das kann ich mir absolut vorstellen. Ist die Frage, was sein Anspruch ist, ob er dann auch noch Crossrennen fährt, was alles, aber man sieht, er kann alles. Also er ist Vize-Straßen-, Vize-Zeitfahrweltmeister, beides Titel, die er sich in Zukunft noch holen kann und wahrscheinlich auch wird. Wenn ich mir das zumindest das Zeitfahren anschaue, ist er, ja,
und am Berg einer ist er der nicht besten so weit
oder
weg.
Vielleicht der beste
also klar, das war jetzt
und am Berg ist er nicht so weit weg. Wenn du sagst, gut, du trainierst ihn ein, zwei Jahre perspektivisch hin, dass vielleicht mal noch ein, zwei Kilo runtergehen, sehe ich das absolut möglich.
Also es ist natürlich schwierig. Es gab schon öfter so Experimente, wo man das mal versucht hat, wo es in die Richtung gehen sollte. Manchmal ist es erfolgreich gewesen. Tom Dumoulin, ein Beispiel, Bradley Wiggins, ein Beispiel, die von Zeitfahrertypen, von schwereren Fahrern auch ins Gebirge gekommen sind, aber hat auch schon oft nicht funktioniert. Tony Martin zum Beispiel ist ein Beispiel, der auch versucht hat, auf Gesamtklassement zu gehen. Bob Jungels, Rowan Dennis, also es gibt auch genug Beispiele. Das ist einfach ein Risiko. Er gehört jetzt schon zu den absolut besten Fahrern der Welt und ich glaube, wir können vor allem ganz entspannt an der Seitenlinie stehen und beobachten, was er noch so vorhat und das genießen, weil es war wirklich ein purer Genuss, diese Etappen sich anzuschauen, wie die sich schon, wie Thomas, du hast gesagt, quasi in die Fresse hauen in einem eher unbedeutenden 7-Tage-Rennen.
Also diese 5. Etappe beim Tirreno war, was für ein Spektakel. Also bin ich wirklich... Das passiert selten bei einem Radrennen, klar, dass da wird das Finish mal spannend und man fiebert dann schon mit, aber dass ich bei einem Radrennen wirklich mit aufrechtem Oberkörper wirklich gebannt in den Fernseher schaue, das war spektakulär. Und wenn man dann sieht, wie Pogacar immer näher an Van der Poel kam, der gefühlt ja noch mit 150 Watt irgendwie kaum noch vorangekommen ist und nach dem Ziel erstmal umgekippt ist und 10 Minuten nicht mehr aufstehen konnte. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein Hunger oder so ein Energieloch, so eine Krise irgendwo gesehen habe, weil der war ja dermaßen fertig. Lecco mio.
Ich will dazu eine Beobachtung einstreuen, die ich glaube, aus meiner Sicht zumindest stimmt. Thomas, du wirst mir das gleich bestätigen können oder nicht. Im letzten Kilometer hat er, glaube ich, irgendwann noch, keine Ahnung, 30 Sekunden Vorsprung. Und auf einmal, kurz vor dem Anstieg, geht diese Lücke nochmal um 15 Sekunden zurück. Ich vermute ja, dass er nochmal ganz rausgenommen hat, damit er irgendwie nochmal ein kleines Körnchen findet, um diesen letzten Anstieg, der nicht lang war, aber dass er nochmal quasi auf der Ebene gesagt hat, jetzt trete ich hier fast gar nicht mehr, um noch irgendwie ein Korn zu finden, um mich da hochzuquälen. Dass ihm das quasi am Ende den Sieg gebracht hat. Da nicht nochmal voll durchzuziehen auf der Ebene, sondern nochmal ein bisschen rauszunehmen und dann mit irgendeinem Korn, keine Ahnung, wo das herkam, bei Minusgraden und wie auch immer. Aber da, das hat ihm aus meiner Sicht den Sieg gebracht.
Also ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf den letzten 5 Kilometern auch noch irgendwas gedacht hat. Also wie da die, also auf den letzten 2 bis 3 Kilometern, du hast ja angesprochen, waren da noch 20, 30 Sekunden, dieser Vorsprung wirklich Sekunde für Sekunde runtergegangen ist, wenn ein Mathieu van der Poel in einem Ziel nicht mal mehr die Faust ballen kann oder irgendwie, wir haben 1, 2 Tage vorher seine Jubelposen gesehen, ne? Wir wissen, was für ein Showmensch der ist. Wie fertig der, da ging gar nichts mehr durch seinen Kopf. Also das wird mich auch die Ansprache von dessen sportlichen Leiter mal interessiert haben, weil ich glaube, der hat auf Durchzug geschalten, da ging nichts mehr, der ist da auf letzter Rille irgendwie noch reingefahren. Pogacar, super, super gute Aufholjagd und sieht wieder, wie stark der ist. Ist natürlich fast die Frage, was wäre passiert, wenn er 1, 2 Kilometer früher nachgesetzt hätte, so spannend wie oder so knapp, wie es noch geworden ist, wie Van der Poel da eingegangen ist. Ja, wenn das Ziel 1 Kilometer später oder 500 Meter später gewesen wäre, hätte er den wahrscheinlich noch geholt. Das ist dann am Ende auch müßig zu diskutieren, aber ja, das war wirklich spannend und Pogacar, ja, da muss man auch nochmal ein Wort drüber verlieren, ist in guter Form, hat jetzt Mitte März 2 Ein-Wochen-Rundfahrten gewonnen, ja, der fährt als Tour de France Favorit, piekt ja schon mal recht früh. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil ich mir gut vorstellen kann, dass jetzt vielleicht nochmal ein bisschen rausgenommen wird, weil du kannst nicht auf diesem Level einfach ein halbes Jahr bis Jahr durchfahren. Das große Ziel wird wahrscheinlich die Tour de France Titelverteidigung sein.
Sicherlich da gehört zu den flämischen Klassikern. Also da wird er sicher hingehen jetzt, also noch zu Lüttich, Bastogne, Lüttich und so weiter. Da wird er noch teilnehmen, die Pflaster, da wird er jetzt auslassen. Was soll er da? Aber da wird er sicher noch hingehen, um nochmal was abstauben zu können.
Wir haben ihn noch nicht gesehen im direkten Duell gegen Primoz Roglic. Die waren ja jetzt eben bei den beiden verschiedenen Rundfahrten. Haben die dominiert. Gut, Roglic hat es am Ende nicht zu Ende bringen können, aber trotzdem hat man da schon gesehen, zwischen den beiden könnte es noch das ein oder andere Duell geben in diesem Jahr.
Aber hallo, da werden wahrscheinlich alle drauf warten. Noch eine Sache, die ich zu Tirreno verlieren will. Wenn man das sieht und wenn man insgesamt den Radsport in den letzten halben Jahr bis Jahr verfolgt, gibt es noch Möglichkeiten für normale bis gute Fahrer Rennen zu gewinnen, wenn diese momentan Top 5, Top 6 Fahrer am Start sind? Weil wenn ich sehe, was selbst ein Greg van Avermaet, der jetzt...
Hast du mal an Sanremo geguckt? Ist,
ja, da hat man es gesehen. Absolut, ja, du hast absolut recht. Da kommen wir in eine perfekte Überleitung dann vielleicht gleich dazu. Aber ja, am Ende, weiß ich, gut, über Milan Sanremo sprechen wir gleich, aber bei Tirreno hat man wieder gesehen, das sind gute Fahrer und die sehen kein Land mehr. Wir haben es bei Strade Bianche gesehen, da ist auch ein Greg van Avermaet, das sind so viele gute Fahrer, die sehen kein Land mehr. Wenn diese, ich habe momentan wirklich das Gefühl, dass es einfach 5, 6, 7 Fahrer gibt, die einfach nochmal 1, 2 Klassen über dem Rest der sehr guten Fahrer sind. Und ich weiß, Jonas, du bist ein sehr, sehr großer Fan von Greg van Avermaet, aber den habe ich immer als dieses Synonym irgendwie im Kopf für Fahrern, wo ich sage, die müssten doch, die sind so gut, die haben schon so viel gewonnen, die müssten doch können, aber der landet ja immer in den Top 10, aber ich weiß nicht, wie Greg van Avermaet nochmal ein großes Rennen gewinnen soll.
Ich habe heute was dabei, was in eine altbekannte Kategorie fällt, die wir schon lange nicht mehr gespielt haben.
Ausreißer und Ausrutscher.
Und zwar ein klassischer Ausrutscher 2, will ich sagen, gab es bei Tirreno Adriatico. Ah, nein, Thomas, ich habe es dir schon geschrieben. Es nervt mich unfassbar. Es gibt eine Grafik dort, die sie immer wieder einblenden. Meistens oder oftmals zum Ende der Etappe. Und ich verstehe diese Grafik wohl. Da geht es um, in welchem Leistungsbereich die gefahren sind, über die Etappe hinweg. Und dann ist da meistens im Balken 92%, 90% im grünen Bereich, also ich vermute mal, aerob soll das bedeuten, würde ich jetzt mal tippen, und 10% anaerob. Die Grafik passt aber bei weitem nicht zu den Gesichtsausdrücken, die da meistens zum Ende von so einer Etappe kommen, weil natürlich stimmt es, dass die, natürlich fahren die nicht 70% im anaeroben Bereich und geht ja gar nicht. Aber wenn am Ende von so einer Etappe, von der Bergankunft, da ein riesiger grüner Balken mit 92% mehr angezeigt wird und einer, der kaum noch gerade ausschauen kann und fast vom Rad fällt, das passt einfach nicht zusammen. Da kann man mehr sagen, was man will, aber da muss man die Grafik draußen lassen. Das macht keinen Sinn. Oder man muss es nur für den Berg machen oder was weiß ich, aber das verwirrt mich immer ungemein.
An alle Fans besser des Computerspiels Radsport Manager. Wenn man da so einen so langen grünen Balken hat, dann drückt man noch ganz oft auf Attacke. Ja. Also da ist noch einiges möglich. Das heißt, so ein grüner Balken bedeutet normalerweise eigentlich, da geht noch was. Da stimme ich dir absolut zu, Jonas.
Ja, man hat es dann gesehen beim Zeitfahren, dass dann doch ein bisschen konkreter oder realer wurde, als dann bei einem Wout van Aert zum Beispiel 78% in der Red Zone, wie es dann da drin stand, bezeichnet wird. Am Ende wird mich tatsächlich mal interessieren, welche Daten nehmen die? Also steht jetzt hier bei Wout van Aert zum Beispiel ja nicht 480 Watt und was bezeichnen die als Zonen? Es ist zu komplex, um das nun eine grüne und eine rote aufzuteilen. Am Ende spricht man wahrscheinlich in der Sportwissenschaft eher von den 7 Zonen, die du dann da hast. Und da das hast du ja verschiedene Bereiche. Aber das ist dann halt mit 7 Zonen.
Ich verstehe ja das schon, dass man das so machen muss. Man muss das ja, wir
du musst es irgendwie darstellen. Ja, absolut. Aber ich sehe deinen Punkt, dass es nicht übereinpasst, wenn du dann siehst, okay, nur 13% in der roten Zone gefahren und der Mann schaut überkreuzt.
Ja. So, die zweite Sache, die mir aufgefallen ist. Es gab dort einen Zwischensprint. Wie bei vielen kleineren Rundfahrten bei der Tour de France inzwischen auch, gibt es Zwischensprints, wo es nicht nur um Punkte geht, sondern auch um Sekunden. Die wollten sich ein paar Fahrer holen. Ich habe vollkommen vergessen, welche, ist auch egal. Und im offiziellen Roadbook stand an Kilometer 15 Vorschluss soll dieser Sprint sein. Man sieht also in der Kamera, ja, da vorne kann man es schon erkennen, da geht der Sprint los. Dann aber sprinten irgendwelche Leute früher, weil irgendjemand wie so ein kleines Kind mit Kreide auf den Boden eine Linie gezogen hat. 500 Meter vor diesem Schild. Und dann wurde da offensichtlich der Zwischensprint ausgetragen und nur die Hälfte des Felds wusste es. Und danach sind noch 2 gesprintet, ich glaube sogar, das war João Almeida war dabei, der dann eben auf die offizielle Marke gesprintet ist. Also es war unfassbar. Da denkt man sich, jetzt haben wir hier ein Rennen, die Besten der Welt fahren mit und dann malt da irgendeiner mit so einer lächerlichen Kreide auf dem Boden so eine Linie. Bei der Tour de France fällt mir das auch immer wieder auf, dass da gibt es manchmal auch noch solche Linien. Dass da einfach, oder beim Giro, oben auf dem Pass, hat noch, da kommt einer mit so einer Kreide längs und zieht eine Linie. Unglaublich.
Aber gute Idee. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das nächste Mal einfach irgendwas auf die Straße schreiben und gucken, was passiert. So kannst du es. Die ASO versucht immer neue Ideen einzufallen zu lassen, wie man das Rennen attraktiv macht. Hier Bonussekunden, da, dies, das. Einfach mal ein paar Linien auf die Straße malen.
Ist auch eine gute Teamtaktik. Man schickt auch noch Maler. Man schickt auch noch Maler los, um die Konkurrenz zu verwirren. Einfach random irgendwo Linien ziehen.
Aber die Kreidelinie hat gezählt. Das ist die Krönung des Ganzen. Und also.
Ach, wirklich?
Ja, ja. Das war eine offizielle Linie. Da hat nicht irgendein Kind. Die offizielle.
Ach so.
Sah nur aus wie eine Kinderlinie. Das ist ja der Punkt. Und da muss man sich vorstellen, bei so einer Wochenrundfahrt.
Warum sind die dann hinten raus nochmal gesprintet? War ja, nochmal eine
Markierung. Die Hälfte hat es halt nicht verstanden. Das war ja gar nicht so klar, weil da ist, diese Linie wird mit Kreide gezogen, die Hälfte realisiert, sprintet da und der andere denkt, ja, die gehen jetzt noch weiter und sprintet halt auf das nächste. Also unglaublich. Es war nicht weit.
Ja, aber was war das nächste für eine Markierung?
Ja, die 15-Kilometer-Marke.
Ach so. Ah, okay.
Da war es offiziell eigentlich. Also, aber dann haben sie es halt geändert oder was, oder sich vermessen, keine Ahnung. So 15-Kilometer-Schilder, das ist ja auch nicht immer genau bei 15, das muss ja auch verkehrstechnisch dann oft mal passen. Und, naja. So viel dazu. So viel zur Professionalität.
Jetzt haben wir aber zwei Ausrutscher, dann brauchen wir auch noch einen Ausreißer.
Ja, den haben wir doch schon lange genannt. Die sportliche Qualität dieser Rundfahrt.
Ach, das ist viel zu neuerlegen.
Unglaublich.
Ich hätte noch was anderes im Angebot, wenn wir schon über diese Wertungen reden und so weiter. Ich habe das schon in die WhatsApp-Gruppe geschickt bei der Health Aging Tour. Frauenrundfahrt war in Holland. Ich glaube, es war die erste Etappe. Die fand ich vom Höhenprofil schon mal sehr spannend. Der Start war auf 12 Meter, das Ziel auf 12 Meter. okay, in den Niederlanden gibt es jetzt nicht allzu viel. Das ist jetzt ein Land, das ist jetzt nicht für seine topografische Extravaganz bekannt. Okay, dann fand ich das aber herrlich, wie die Organisatoren da ein paar Wertungen reingebaut haben. Es gab einmal man muss dazu sagen, vielleicht, wenn man das gesehen hat, das war wie auf so einem Rennen, Autorennen.
Lassen ist auch die DTM dort unterwegs.
Ja, genau, das ist irgend so ein
daher
Kurs.
Daher kennt man es vielleicht.
Genau. Nach Runde 4 gab es eine Sprintwertung auf 12 Metern. Dann gab es nochmal eine Sprintwertung auf 12 Metern, nochmal eine Sprintwertung auf 12 Metern. Dann kam die Bergwertung, die ging auf 12 Meter rauf. Und danach gab es nochmal Bonuswertungen bei 12 Metern und nochmal drei Sprints auch auf 12 Metern. Das fand ich hervorragend, wie man da einfach das Rennen irgendwie, ich weiß nicht, ich hab das dann nicht ganz gesehen, ob da um jede Wertung wirklich gefahren wurde. Ein bisschen, klar, wahrscheinlich um die Bonussekunden und so weiter, aber das ist ja vollkommen vorgewählt. Dann lass es doch einfach weg. Das kannst du doch keinem mehr erklären. Dass du dann hier auf einmal ist eine Bergwertung. Aber wenn man jetzt das als Ausreißer darstellen will vielleicht, Bergi, mir hat deine Erklärung dazu ganz gut gefallen, wenn man das vielleicht mal vorliest. Ich habe gefragt, wie man das denn rechtfertigen will. Deine These dazu, ganz klar, dreimal ist es ein Sprint und wenn die Top-Leute da dreimal mit Maximalwatt getreten haben, verändert sich der Asphalt so, dass es deutlich steiler wird. Wenn jetzt die Top-Bergfahrer da wieder drüber bügeln, ist es danach wieder flach genug für die nächsten drei Sprintwertungen. Ganz logisch. Bergi, du hast es durchschaut.
Absolut.
Danke dafür, mein Ausreißer.
Ich als Asphaltchemiker, Doktor, habe das natürlich gleich analysieren
Doktor
können.
Doktor der Topografie.
Aber ja, so viel zu Ausreißern und Ausrutschern. Es waren dann noch zwei große Klassiker. Einmal bei den Damen, einmal bei den Herren. Mit was fangen wir an, Leute? Mailand Sanremo oder mit Trofeo? Beides in Italien.
Mir egal.
Fangen wir mit den Damen an. Wir haben vergangene Woche, also bei vergangener Folge besser gesagt, über Strade Bianche gesprochen. Und dass man Frauenrennen nicht mehr einfach so gewinnen kann, indem man vorne rausfährt und einfach die Konkurrentinnen kaputt fährt, sondern dass man das taktisch einfach ein bisschen besser anstellen muss. Und dann kommt zwei Wochen später Lisa Longo Borghini und macht genau
zeigt,
das.
Dass wir keine Ahnung haben.
Und zerstört einfach das komplette Feld in einer Solofahrt. Unter anderem gegen Marianne Voss, gegen Cecil Uttrup hat sie sich da durchgesetzt und zum Schluss einen Vorsprung von 1:45:46, also es war nahe an die 2 Minuten ran, im Alleingang rausgefahren. Respekt, Elisa Longo Borghini hat uns mal wieder gezeigt, dass wir wenig Ahnung haben und dass sie einfach brutal stark ist.
Lass uns da bitte einen Jingle machen, weil das ist ja fast schon ein Running Gag, das haben wir jetzt doch schon öfter gehabt, dass wir irgendwas sagen und aber meistens ist es auch schon 1 oder 2 Tage oder zumindest beim ersten Rennen danach tritt genau das Gegenteil auf oder Fahrer, die wir nicht nennen, die dann auf einmal 3 Rennen gewinnen oder andersrum. Also es ist hervorragend, wie gesagt, die Sportwetter da draußen einfach grundsätzlich gegen das wetten, was wir tippen. Das ist ein sehr hoher Erfolgsfall.
Aber zumindest
an der Stelle muss man dann aber auch sagen, ich habe beim bei Sali Bianchi noch gesagt, mir tat's leid für Elisa Longoborghini, die häufig Zweiter, Dritte, Vierte, Fünfte wird. Diesmal ein Rennen gewonnen in sehr starker Manier. Taktisch und ja, das ist einfach überragend gefahren und dann am Ende mit deutlichem Vorsprung, das waren ja glaube ich fast 2 Minuten, die sie da dann ins Ziel gefahren hat. Sehr, 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 sehr starker Auftritt von ihr.
Dazu muss man sagen, jetzt werden wir gleich über Mailand Sanremo sprechen und wir haben ja hier eine große angekündigte Klassiker-Vorschau der Männer gemacht und da muss ich sagen, ich glaube so oft ist der Name des Siegers dort nicht gefallen, Elisa Longoborghini. Die wurde erwähnt. Das muss ich jetzt zugute halten.
Das stimmt.
Wenigstens da haben wir, oder Marlin Reuser wahrscheinlich eher, deutlich mehr Ahnung bewiesen, um was es so geht.
Ja, um das Frauenrennen, wer es nicht gesehen hat, so kurz zusammenzufassen. Es war dann eben an einem Anstieg in der vorletzten Runde, als zunächst Nivia Doma attackiert hat, die Polin. Die ist als erstes vorne raus, wollte mal so ein bisschen antesten und auch das Feld ein bisschen sprengen, hat sie gesagt. Dann hat aber Elisa Longoborghini eben nachgesetzt und es kamen Cécile Uttrup hinterher, Marianne Voss und noch 2 Fahrerinnen, glaube ich. Da war dann so eine Fünfergruppe zusammen noch mit Elisa Longoborghini, aber Elisa Longoborghini hat so einen Tick mehr an diesem Anstieg rausgefahren und das war dann einfach so ein Loch, wo alle anderen Fahrerinnen danach auch im Interview gesagt haben, das konnten sie in der Situation nicht mehr schließen und dann haben sie es tatsächlich auch zu fünft nicht geschafft gegen Elisa Longoborghini, selbst in der Arbeit. Gut, man hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen beäugt und ist natürlich auch nicht immer klar, dass man sich sofort einig ist, aber sie haben es dann eben nicht geschafft, mehr dieses Loch zuzufahren und deswegen hat Elisa Longoborghini dann das Rennen von vorne gewinnen können.
Du hast vor allem, wer es nicht geschafft hat, dieses Loch zuzufahren, du hast schon gesagt, Cécile Uttrup-Ludwig, Marianne Voss, Nivia Doma und Paladin und Mavi Garcia, die war auch noch da drin.
Stimmt.
Die spanische Meisterin, also eine unglaublich starke Fünfergruppe, die da zusammen war. Das war nicht jetzt irgendwie wild zusammengewürfelt, sondern die waren schon richtig, richtig gut und die haben es einfach nicht zugefahren bekommen, sondern die Lücke ist immer größer und größer geworden. Man sitzt da vor dem Fernseher dann und denkt, ja gut, jetzt sind es 15 Sekunden, okay, noch ordentlich Kilometer, ja, das werden die schon schaffen, aber dann wird es immer größer und dann am Ende, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 1,46 dann am Ende tatsächlich, 1,42, Entschuldigung, die sie da mitnehmen ins Ziel und das ist schon ziemlich beeindruckend.
Ja, es war trotzdem nicht das top besetzte Frauenrennen, muss man dazu sagen, also das sind große Fahrerinnen, aber eine Anna van der Breggen hat gefehlt, eine Annemiek van Vleuten hat gefehlt aus deutscher Sicht. Lisa Brennauer war nicht dabei, Liane Lippert war nicht dabei. Also die haben einfach da noch einen anderen Saisonplan, aber trotzdem die Namen.
Vor allem Jammern auf hohem Niveau, würde ich behaupten. Also es sind immer noch unglaublich gute Fahrerinnen natürlich dabei. Wir sind es nur gewohnt, dass bei den Frauenrennen eigentlich immer alle Top-Favoritinnen dabei sind und das deshalb zu so unglaublichen Rennergebnissen oder Rennen führt, die man dann so fantastisch anschauen kann. Und selbst das war jetzt sehr, sehr gut anzuschauen, obwohl nicht alle in Anführungszeichen dabei waren.
Für Elisa Longoborghini natürlich nochmal extra schön. Das wird dann natürlich wieder von den Medien groß dargestellt. Da war sie im italienischen Meistertrikot, gewinnt in Italien, direkt vor ihrer Haustür, weil sie wohnt auch noch tatsächlich hier in der Nähe, hat sie dann dieses Rennen gewinnen können. Das war natürlich für das italienische Fernsehen der absolute Traum. Schöner konnte es nicht werden.
Ich will dennoch behaupten, schöner wäre es gewesen, hätte sie Strade Bianchi gewonnen.
Ja.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Glaube ich auch, ja. Was ich zu Elisa Longoborghini nur noch erwähnen will, da gab es ja auch diese Diskussion in den letzten Wochen immer wieder um Preisgelder bei den Frauen, die sehr unterschiedlich sind zu den Männern. Dann gab es diese Aktion, Fundraising, wie übersetzt man das auf Deutsch? Also es gab einfach so Spenden quasi, die zusammengetragen wurden für Preisgelder der Frauen. Und Elisa Longoborghini zum Beispiel hat da ihren Teil gespendet. Fast alle haben das gespendet, genau. Ich habe es hauptsächlich mitbekommen von Elisa Longoborghini. Der Name war da zumindest in Schlagzeilen. An der Stelle nur erwähnt haben, das ist natürlich ein cooler Move und auch eine Sache, über die man nach wie vor länger das immer mal wieder wahrscheinlich Druck ausüben muss und auch immer wieder mal wichtig ist, dass darüber gesprochen wird, dass diese Preisgelder einfach angepasst werden. Zu diesem Rennen jetzt in Italien nochmal fand ich es ganz spannend, wenn ich die Ergebnisliste anschaue, es sind nur 54 Fahrerinnen ins Ziel gekommen. Es gab mehr DNFs als Fahrerinnen, die ins Ziel gefahren sind. Also DNFs waren es, glaube ich, zwischen 70 und 80 sowas und 54 sind ins Ziel gefahren.
Ja gut, aber das ist ja dann doch bei Klassikern immer mal wieder der Fall, dass es einfach so Klassiker gibt, wenn das Rennen dann so weit auseinandergezogen ist und dann doch hinten einfach ein paar Fahrerinnen oder Fahrer, das ist ja beim Männerrennen ähnlich, aussteigen.
Gibt es keinen Grund. Ich glaube auch nicht, dass, wenn wir jetzt gleich auf Mailand Sanremo der Männer kommen, dass Paul Martens, der so lange von vorne geführt hat, ich glaube nicht, dass der noch ins Ziel gefahren ist, ehrlicherweise. Muss ich mal nachschauen. Aber
bei den Männern gab es nicht so viele DNFs.
Ja, Mailand Sanremo, ich habe noch Bradley
Wiggins. 6 an der Zahl, 169 sind ins Ziel gefahren und 6 DNFs. Paul Martens ist dann mit 16 Minuten Rückstand, aber...
Kommen die Attacken aber auch erst halt 5 Kilometer vorm Ziel. Da sind
und Mailand Sanremo geht es auch darum, dieses Rennen dann einfach zu finishen. Es geht einfach darum, die 300 Kilometer zu fahren und alles.
Bradley Wiggins hat dazu gesagt, Mailand Sanremo sei das leichteste Rennen zu finishen, aber das schwerste zu gewinnen.
Guter Punkt.
Ja, jetzt komme ich mit einer unpopulären These. Ich finde Mailand Sanremo einfach nicht allzu spannend. Ich muss sagen, mir hat Tirreno Adriatico zum Beispiel viel mehr Spaß gemacht als Mailand Sanremo. Jetzt werde ich wütende Gegenworte bekommen von euch, ich weiß, aber
naja, sagen wir mal so.
Rennen. Du kannst die letzten 30 Kilometer schauen, es geht darum, wer fährt wie in den Poggio rein. Klar, es ist geile Bilder, es ist eine schöne Strecke, es ist das längste Rennen, aber ich weiß, für mich gibt's bessere, spannendere Rennen, deutlich spannender denn als Mailand Sanremo.
Du kriegst von mir gar nicht so viele Widerworte. Ich stimme dir in großen Teilen zu, aber man weiß ja, mit was für einer Prämisse man dann halt da reingeht. Also ich weiß nicht, ob das im Sinne der Veranstalter ist, aber selbst wir, die sich jetzt extrem mit Radsport beschäftigen, wissen halt, okay, 25 Kilometer vom Ziel einschalten reicht. Habe ich auch getan.
Ja.
Ich habe die letzten 25 genau geguckt.
Zum Stichwort Einschalten. Also ich habe es mir im Real Life angeschaut. Aber wie gesagt, man weiß, es reicht die letzte Stunde sowas. Nachgerechter Ausreißer noch. Alle Kommentatoren, die dieses Rennen kommentiert haben. Es war dieses Jahr zum ersten Mal so, dass das Rennen von Anfang an übertragen wurde. Ab 9.40 Uhr oder so, wann da der Startschuss ist. Na, Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch an alle, die da schön 5 Stunden, 6 Stunden kommentieren und wissen, spannend wird es erst am Ende. Also da würde mich mal die Recherche interessieren, wie viele Geschichten du dir als Kommentator da vorbereiten musst, die du in den ersten Stunden erzählst, wo einfach nichts passiert.
Vor allem ist ja das Rennen immer gleich. Also die Strecke ist ja immer die gleiche. Ja.
Also fast gleich. Es gibt kleine Änderungen, aber...
An Florian Nass natürlich, der bei uns ja noch gesagt hatte, unter 2 Stunden lohnt sich's nicht mehr. Also der wäre genau richtig gewesen da.
Das wissen wir auch, der hätte ja auch 10 Stunden da gefüllt, aber...
Man muss dazu sagen, also warum ist dieses Rennen so lang und trotzdem so bekannt? Weil es einfach ein sehr prestigeträchtiges Rennen. Man würde heute kein so ein Rennen mehr ins Leben rufen können und es würde auch keinen so einen Ruf mehr entwickeln. Aber das hat einfach diesen Mythos, Mailand Sanremo, der ist da noch da und deshalb wollen da auch alle Fahrer finishen und das mal mitmachen. Pascal Ackermann hat es ja auch gesagt, dass es für ihn mal was ganz Neues ist, so ein 300-Kilometer-Rennen zu machen. Ist ja auch im Grunde, wenn man drüber nachdenkt, auch eine gewisse Verrücktheit. Und dann hat es einfach diesen Ruf und da gewinnen die ganz Großen nur. Also es gibt kaum unbekannte Leute, die da jemals gewonnen haben. Deshalb kann man natürlich schon was auf die Stärke auch zurückführen und 275 Kilometer fahren, ohne dass wirklich was passiert. Das macht ja auch irgendwas mit dem Körper. Also es ist ja nicht, dass sie da komplett ohne irgendwas durchkommen, sondern da wirst du ja trotzdem müder. Deine
Beine wurde auch schnell gefahren. Also jetzt nicht so, dass da Bummeltempo herrscht. Also.
Vor allem dieses Jahr. Also dieses Jahr war es nochmal schneller. Ich glaube, unter 7 Stunden sind sie tatsächlich geblieben. Und also es war schon ein richtig, richtig flottes Tempo. Und Jumbo-Visma fährt dann am Ende in die Cipressa, den vorletzten Berg rein. Zieht ein ordentliches Tempo an, sicherlich um Attacken zu vermeiden.
Ineos, oder meinst du?
Nee, die sind am Poggio gefahren, mein Lieber. Die waren Cipressa ist Jumbo Visma rein.
Die waren am Cipressa doch auch schon vorne.
Ja, ganz am Ende, aber da ist Jumbo Visma hauptsächlich gefahren.
Unten,
und,
ja.
Will ich sagen 75%, aber sei es drum. Und in der Abfahrt reißt er ein bisschen auf, kommt aber wieder zusammen und dann haut Ineos alles rein, was sie haben in dem Poggio. Für was, ist die Frage. Am Ende gewinnt dann niemand von Ineos. Ich glaube, das kann man sagen.
Ja, um es dann noch zu Ende zu bringen, Jasper Stuyven hat dann aus der Abfahrt raus attackiert, hat dort einen kleinen Vorsprung herausgefahren, wo sich die Verfolgergruppe nicht ganz einig war. Und deswegen hat dann Jasper Stuyven das glücklichere Ende gehabt und konnte tatsächlich diesen Mini-Vorsprung über die Ziellinie retten vor Wout van Aert und Peter Sagan. Nee, Peter Sagan war vor Caleb Ewan. Vor Caleb Ewan, Caleb Ewan wurde von Art und dann Peter
und
Sagan.
Genau das ist der Punkt. Stuyven perfekt gefahren, taktisch genau am richtigen Moment die Attacke gesetzt. Wahrscheinlich auch die einzige Chance, wie er dieses Rennen gewinnen kann. Aber er kann sich auch bei zwei Leuten bedanken. Und der eine ist Caleb Ewan und der andere ist Søren Krag Andersen, weil Søren Krag Andersen ist so ein bisschen das Leadout für Jasper Stuyven gefahren. Der hat sich da schön hinter dem ein bisschen ausgeruht, bis er dann den Sprint angezogen hat. Und bei Caleb Ewan kann er sich deswegen bedanken, weil ich glaube, Caleb Ewan war der Hauptgrund, dass diese Gruppe nicht mehr rangekommen ist, weil keiner wollte Caleb Ewan daran fahren. Weil du weißt, aus der Gruppe, die da vorne noch da waren, ist Caleb Ewan einfach der Schnellste und der wird dann den Sprint höchstwahrscheinlich auch gewinnen. Das haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ja, Wout van Aert hat auch schon mal einen Sprint gegen Caleb Ewan gewonnen, aber das war für mich, wie ich das zumindest vom Fernseher beurteilt habe, der Hauptgrund, warum da keiner, warum dieser Vorsprung dann doch gehalten hat. Und das ist wahrscheinlich die größte Überraschung dieses Rennens. Wie gut ist Caleb Ewan bitte bergauf gefahren? Also am Poggio ist er da an dritter Stelle mit draufgebügelt, wie ein vollkommen Wahnsinniger. Und ich sag's mal so, Caleb Ewan war bisher nicht dafür bekannt, besonders gut Berge fahren zu können.
Letztes Jahr bei der Tour ist er noch vor Sam Bennett immer zurückgefallen am Berg. Also ich habe auch nicht verstanden,
ja, also
was
Caleb
da los
Ewan war ich der allererste, da weißt du, jetzt geht's los, weil Caleb Ewan rausgefallen ist am Berg.
Er hat auch danach im Interview gesagt, er hat daran gearbeitet und das hat man deutlich gesehen. Vielleicht war es die Gesellschaft, in der er sich gegeben hat. Er hatte ja auch so einen roten Helm und dann war er so zwischen vier Ineos-Fahrern. Da hat man es von oben, hätte man meinen können, da, der gehört schon zu dem Team dazu. Vielleicht war das der Grund, dass er sich da eingereiht hat in die Schlange.
Es sah sehr lustig aus, weil bei großen Rundfahrten traut sich das niemand. Da waren vorne dann Ganna, Van Baarle, dann kam Ewan und dann Pidcock und Kwiatkowski, bei dem jetzt übrigens rauskam, dass er sich eine Rippe angebrochen hatte und damit da rumgefahren ist. Ich weiß nicht, was da los war. Aber gut, sei es drum. Und er in diesem Ineos-Zug, und Berge, du hast natürlich vollkommen recht, das sah sehr lustig aus. Und es sah kurz danach aus, als wollte er ganz oben am Poggio, kurz vorm Schluss, nochmal attackieren. Als hätte er noch die Kraft, nochmal rauszugehen. Aber ich glaube, da hat er nur nochmal sich gerichtet, bevor es in die Abfahrt geht. Aber das wäre die absolute Krönung gewesen, wenn der nochmal über die Kuppe drüber attackiert hätte. War unglaublich.
Der ist auch größtenteils mit geschlossenem Mund hochgefahren.
Ja, also es
war, das sah für mich nicht danach aus, als ob das für ihn Limit gewesen wäre.
Ja. Für ihn war es bitter. Lotto Soudal muss man ja dazu sagen. Also ein Problem war ja dann in dieser größeren Gruppe, die es dann da unten gab. Eigentlich war jeder alleine, bis auf Ineos. Aber die hatten Pidcock und Kwiatkowski. Da gab es erstmal für die nicht viel zu holen. Keinen Grund für die nachzusetzen. Und Schachmann, aus irgendeinem Grund, wo wir sicherlich nachher nochmal drüber sprechen werden, ist ja nicht gefahren, um Sagan nach vorne zu bringen. Man hätte ja jetzt denken können, Ewan, wenn er darüber kommt, die haben eigentlich ein Team dafür mit Degenkolb, Gilbert, der auch angekündigt hat, er will dieses Rennen nochmal gewinnen, aber die habe ich nirgends gesehen. Und das wäre natürlich genau richtig gewesen. Wäre Gilbert da noch mitgekommen, der hätte das zufahren können. Also Gilbert hätte sich daran setzen können, nochmal die Lücke schließen zu Stuyven und dann wäre wirklich alles bereitet gewesen für Ewan, der sicherlich, so wie sich mal in seinem Remo gerade auch entwickelt, nicht mehr so häufig die Chance bekommen wird, dieses Rennen zu gewinnen. Also man muss auch dazu sagen, die Attacke von Alaphilippe kam sehr viel später als letztes Jahr oder vor zwei Jahren, deshalb hat da sicher Ewan auch noch, obwohl er so stark aussah, würde ich trotzdem sagen, wenn die schon sehr früh unten ernst machen und attackieren, dann wird es für ihn auch irgendwann schwer, so ein richtiges Bergtempo mitzugehen, das eben nicht von Ganna gesetzt wird.
Ja, am Ende müssen wir über zwei Teams sprechen, deren Taktik da irgendwie ein bisschen weird war. Wir haben schon über Ineos gesprochen, machen da die ganze Zeit Tempo, fahren da Vollgas rauf, irgendwie opfern da auch noch Filippo Ganna für, du hast schon angesprochen, für was? Am Ende ist, glaube ich, Pidcock auf Platz 15 der beste Fahrer. Also da hat gar nichts geklappt. Kwiatkowski hatten sie dann noch auf Platz 17. Also das war komisch, die Taktik, weil sie haben da mit am meisten investiert. Und du hast es auch schon angesprochen, von Bora irgendwie unglücklich im Finale. Am Ende stark, hat mich auch überrascht, dass Peter Sagan auf Platz 4 fährt. Auch nach seiner Covid-Erkrankung. Dann doch gut und fit war und am Ende war dann aber Maximilian Schachmann auf Platz 14 und da, naja, die sind beide halt einzeln gefahren. Das fand ich sehr seltsam, weil da war irgendwie nicht ganz klar, zu dem Zeitpunkt, um es kurz zu machen, hätte man, im Nachhinein ist es leicht, darüber zu sprechen, weiß man es immer besser, aber hätte Schachmann irgendwie für Sagan fahren müssen, um Sagan vielleicht noch aufs Treppchen zu bringen, was möglich gewesen wäre vielleicht.
Ich habe mir vorhin nochmal den Kilometer ganz, die letzten Kilometer, also die letzten vier besser gesagt, genau angeguckt, wann Sagan tatsächlich aufgeschlossen hat und es war am Ende von der Abfahrt. Also da waren es noch 3 Kilometer und ich war mir nicht ganz sicher, weil da ist dann natürlich genau der Punkt gewesen, wo schon Stuyven attackiert hatte Und Schachmann ist aus dieser Abfahrt aber auch mal dann vorne gefahren gewesen, sah mir dann aber so aus, als hätte er irgendwie auch nicht mehr die Körner. Also vielleicht hatte er auch nicht die Körner, vorne das Tempo zu machen für Sagan. Weil warum hätten sie es sonst nicht probieren sollen?
Es kann auch fehlende Kommunikation sein. Also es ist auch natürlich schwierig in so einer hektischen Phase. Die Leute im Auto sehen das dann nicht immer sofort. Da kann es Verbindungsprobleme geben. Also da muss oft dann die Kommunikation zwischen Sagan und Schachmann stattfinden. Und du hast gesagt, Schachmann hat auch einmal kurz attackiert, hat selber nochmal versucht und dann haben sie sich vielleicht nicht richtig gefunden oder war dann auch nicht klar. Es ist auch sehr schwierig für die Leute in diesem Feld überhaupt zu sehen, wie viel Vorsprung hat denn der Stuyven jetzt? Also wir sehen das ja immer, weil wir oben so eine Anzeige haben oder den Helikopterflug. Aber wenn man in dieser Gruppe ist, ist es ja nicht immer sofort zu erkennen, sind es jetzt 30 Sekunden oder 10, also man kann das ungefähr abschätzen, aber es ist nicht wirklich klar, wie viel Vorsprung das jetzt ist und da muss man sich erstmal finden und eine Taktik zurechtlegen und natürlich auch, irgendjemand muss auch noch Kraft haben, da was zuzufahren.
Vor allem, das ist ja das Besondere bei diesem Pocho, aus dieser Abfahrt unten raus hast du so wenig Übersicht, also selbst Alaphilippe hat das gesagt, auch Pidcock, der ja direkt hinter Stuyven war, haben eigentlich nicht mehr gewusst, wie weit es jetzt, dass hier Stuyven überhaupt attackiert hat. Die haben das dann erst unten auf der Geraden gesehen, dass der jetzt auf einmal ein Stück weit weg ist aus dieser Gerade. Also sehr klug auch von Stuyven gemacht, da anzugreifen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, ich, wie gesagt, habe das jetzt auch nur, indem ich nochmal ganz, ganz genau drauf geachtet habe, wann ist wirklich Sagan dazugestoßen. Wusste Schachmann das? Hat er es vielleicht erst am Ende gesehen, als Sagan an ihm vorbeigesprintet ist? Wussten es die sportlichen Leiter von Bora? Das sind ja alles so Geschichten, die dann da mit reinspielen.
Nochmal zu der Stuyven-Attacke, er hat es auch sehr clever gemacht, weil er attackiert kurz danach, nachdem Pidcock zurückkommt. Pidcock hat es versucht in der Abfahrt, sie sammeln ihn, es geht quasi fast schon raus aus der Abfahrt ins Flache und dann entsteht meistens eigentlich so eine Ruhe, weil jetzt erstmal niemand sich eigentlich berufen fühlt, vorne zu fahren. Und in dem Moment geht er raus und das ist immer dann ein Zeitpunkt, auch mal schon mal gleich 50 Meter, 75 Meter zwischen sich zu legen. Und deshalb auch noch eine These zu Ineos. Aus meiner Sicht war ihre beste Chance tatsächlich Filippo Ganna gewesen. Den mit rüber zu bekommen und dass er dann da unten eine Attacke launcht, weil bei ihm gilt das Gleiche, er ist da noch stärker wahrscheinlich sogar als Stuyven. Wenn er diese 100 Meter, 150 Meter Vorsprung mal hat, ist er ganz, ganz schwierig anzuholen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber gut. Sie haben auf die zwei gesetzt, so ganz weiß ich auch nicht warum, aber hat da nicht geklappt und ich glaube, wir müssen noch mal zu diesem Sprint, auch warum niemand hinterhergefahren ist.
Ganz kurz klar, zu Filippo Ganna, weil ja, er hat eine...
Den haben sie halt komplett verbrannt.
Ja, aber er hat eine Erklärung dazu abgegeben. Kann eine Ausrede sein, kann aber auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Er hat auf Instagram gesagt, ich wurde hier nicht verbraten, sondern er hat das signalisiert, weil er ist mit einer Grippe angereist an dieses Rennen und war nicht ganz fit und hat deswegen sich da als Helfer eingespannt. Das war die offizielle Erklärung. Wissen wir natürlich nicht, was thementär dann noch besprochen wurde.
Er war auch zwischendurch in dieser zweiten Gruppe, die nach der Cipressa in der Abfahrt abgehangen wurde. Ein Satz noch zu diesem Sprinter noch am Ende. Also klar war Caleb Ewan auch dabei und alle haben auch natürlich völlig zu Recht auf ihn geschaut, aber selbst wenn er nicht dabei gewesen wäre, wäre es nicht so leicht gewesen, jemanden zu finden, der dieses Loch zufährt, weil der dieses Loch zufährt, gewinnt nicht. Also man hat es dann gesehen, ganz am Schluss, Mathieu van der Poel zieht als erster und sprintet los und er wird übersprintet, eiskalt von Wout van Aert und Caleb Ewan.
Ist nicht Alaphilippe als erstes noch so zumindest ja, so ein bisschen gut, das Loch zufahren wollen?
Das war sehr früh, aber also dann hat man es nochmal gesehen, der als erstes anzieht, der gewinnt, der kann dieses Rennen nicht gewinnen, weil das zu viel Körner kostet, dafür sind die auf einem Level, dafür sind die viel zu knapp beieinander. Wenn die, wir haben es öfter schon gesehen, wenn sie zu dritt gewesen wären, glaube ich, also Wout van Aert, Alaphilippe, Van der Poel, dann hätten sie zu dritt gekreiselt, bin ich mir ziemlich sicher, weil die sich inzwischen so gut kennen und wissen, dass sie ungefähr auf einem Level sind, dass sie dann das machen können. Aber bei so vielen klappt das dann einfach nicht. Egal, ob Ewan dabei ist oder nicht. Wobei das natürlich eine Rolle spielt, aber nur als Verdeutlichung von diesem Prinzip da.
Ja, auf jeden Fall hat es Jasper Stuyven dann gezeigt, dass man auch mal die Großen schlagen kann. Das, was Thomas ja vorhin sagte, gibt es überhaupt noch Rennen, große Rennen, wo das passieren kann? Und Jasper Stuyven hat es danach auch im Interview gesagt, ja, man kann auch die Unbesiegbaren mal besiegen. Natürlich hat er da profitiert von dieser ganzen Taktik und Rennsituation, aber das ist ja eben das im Radsport, dass dann halt dazu auch mal Van der Poel und Van Aert taktisch das Nachsehen haben zu lange gezögert Und dann hat es halt eben nicht mehr gereicht. Und bei Van der Poel, um zu dem vielleicht nochmal ein Wort zu sagen, wir haben es vergangene Folge schon angesprochen. Und man hat es sowohl bei Tirreno Adriatico als jetzt auch wieder bei Milan Sanremo gesehen. Der Mann kann nicht im Feld fahren. Als die Attacke von Alaphilippe kam, war er irgendwo und musste erstmal wieder 100 Meter an diesen Berg zusprinten, bis er da bei der Spitzengruppe war.
Ja, es ist wirklich unglaublich. Er ist ständig nach vorne gebracht worden von Dries de Bont und dann auch immer wieder in ungünstigen Zeitpunkten. Das muss man auch sagen. Zum Beispiel ist er einmal nach vorne gekommen, als die zweite Gruppe gerade aufgeschlossen war. Dann war er vorne und wenn die zweite Gruppe aufschließt, dann entsteht immer so ein Effekt, dass sehr viele Fahrer wieder nach vorne wollen, sehr viele Helfer wollen nach vorne und das bedeutet natürlich automatisch, dass wieder Leute nach hinten kommen. Also Dries de Bont fährt ihn nach vorne, er ist da, dann Schnitt auf den Helikopter, er ist wieder irgendwo hinten, Platz 50. Dann wird er wieder vorgefahren, wieder passiert das gleiche. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe nicht so ganz verstanden, was da los ist.
Ich stelle mir aber offensichtlich auch die Situation von Dries de Bont sehr herrlich vor. Der sich dann immer wieder da, wo ist er jetzt wieder abgeblieben? Bleib doch mal beim Hinterrad, Junge. Da muss er sich wieder zurückfallen lassen und wieder Mathieu van der Poel nach vorne fallen. Also es war sehr hart.
Vor allem muss man sagen, Dries de Bont ist belgischer Meister. Das ist nicht irgendein Fahrer, den sie da auftreiben, sondern der hat ja selber auch ein paar Ambitionen. Und dann ist seine Aufgabe, Thomas, an dieser Stelle, nächster Jingle, nächste Kategorie für uns, wo du nochmal einspringen kannst.
Darauf warte ich nur. Ich weiß jetzt nicht, ob ich...
Pass auf.
Also ich habe einen Grund, warum Van der Poel dieses Rennen nicht gewonnen hat.
Ja, ich hoffe, wir haben den gleichen.
Darauf warte ich die ganze Zeit.
Dries de Bont hat eine Aufgabe gehabt in diesem Rennen, den Mann mit der weißen Hose nach vorne zu fahren.
Danke. Ja, deswegen hat Van der Poel nicht gewonnen. Er wurde zwischenzeitlich mal kurz aufgehalten. Sag mal, halt, stopp, bleiben Sie stehen. Weiße Hose, weiße Beinlinge, was ist hier denn los? Also Alpecin Fenix hat das Foto heute auf Instagram nochmal, oder dann auch am Wochenende auf Instagram nochmal gepostet. Deal with it, so ungefähr. Aber schaut euch den Mann an. Das passt einfach nicht zusammen. Sonst absoluter Style-König und Poser. Aber das Rad, die Tenwall-Reifen, also die Farbe vom Rad mit den Tenwall-Reifen, weiße Beinlinge, weiße Hose, das ist Katastrophe in meinen Augen. Und der einzige Grund, warum Van der Poel am Ende nur auf Platz 5 landet.
Er sah nicht hübsch genug aus.
Ja, so kannst du so ein Rennen nicht gewinnen. Also wo kommen wir denn am Ende hin, wenn so einer dann irgendwie das Ziel fährt? Nee. Das ist meine fachliche Einschätzung zu Milan Sanremo.
Ja, absolut zu Recht. Hast du vollkommen richtig getroffen. Ein Wort noch zu Søren Krogh Andersen, der aus meiner Sicht genau das Richtige gemacht hat. Der hat zwar Jasper Stuyven zum Sieg gefahren, so kann man es ganz klar sagen, aber es war am Ende auch seine einzige Chance, auf Platz 2 dann zu kommen in so einem Rennen. Wäre ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen für DSM. Ich glaube, taktisch hätte es nicht besser machen können, sonst wäre er da in dieser Gruppe gewesen und wie Maximilian Schachmann und die Ineos-Fahrer hinten irgendwo rumgehangen. Also das war seine Chance. Er hat es versucht, ist am Ende was 10. glaube ich geworden. Damit kann er absolut zufrieden sein. Hat da einen guten Job gemacht. Ein bisschen überraschend fand ich, dass Ineos weder Ballerini noch Bennett, der zwar Probleme hatte, aber dass sie keinen von beiden darüber bekommen haben, beziehungsweise nur Alaphilippe. Das war dann doch überraschend. Meinst du? De Koenig, ja. Also Stiba nicht mehr dabei, Asgreen hat es ja nicht rüber geschafft. Also er war nur noch Alaphilippe da und das war dann doch, dafür war seine Attacke ein bisschen zu schwach.
Ja, und da Sam Bennett hat es auch dann gleich zu erkennen gegeben. Also Alaphilippe hätte wohl eigentlich vielleicht gar nicht attackiert. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber Bennett hat wohl dann im Poggio relativ schnell zu erkennen gegeben, ich kann das heute nicht. Und dann hat Alaphilippe die Attacke gesetzt. Also das war die Absprache. Aber normalerweise ist man das da von De Koenig natürlich gewohnt, dass sie da noch ein paar mehr Mitspieler haben, die da vorne mit rein können.
Also jammern auf hohem Niveau, wenn man sagt, man hat nur noch Alaphilippe im Finale dabei. Da werden die meisten anderen sagen, ja, okay, gut, damit kann ich ganz gut leben. Aber für Quickstep ist es natürlich schwierig. Oder schwierig, ist zu wenig dann wahrscheinlich am Ende das sogar.
Ich glaube, dann ist zu Milan Sanremo alles gesagt. Und wenn wir aber schon bei De Koenig Quickstep sind, gibt es noch ein Thema, das im Zuge von Milan Sanremo
endlich Streit, endlich
Beef, auch immer endlich wieder diskutiert Kinder. Wurde. Und zwar geht es um den Streit zwischen De Koenig Quickstep und Bora Hansgrohe, um genau zu sein, zwischen den Teamchefs, Ralf Denk.
Ich glaube, nur zwischen den beiden Personen, ja.
Von Bora Hansgrohe, Ralf Denk und Christian Lefebvre. Christoph Lefebvre von...
Heißt Patrick Lefebvre.
Patrick.
Ja.
Eieiei.
Wo kommst du zu Christoph her?
Christoph Laporte meinst du vielleicht?
Christoph Lefebvre und Peter Denk.
Ja, ja, so viel zum Thema Radsport.
Man würde ja jetzt sagen, bei so Fake-Namen, dass sich die Leute so einen Schnauzer ankleben als zur Tarnung. Aber Ralf Denk hat natürlich schon einen. Was würde man da stark machen? Ah, ich weiß es nicht.
Patrick Lefebvre natürlich. Weiß ich nicht, wie ich auf Christoph, Christian, wie auch immer komme. Patrick Lefebvre, bekannt, dass er auch gerne mal schnell ihm die Wutschnur reißt. Und so ist es jetzt.
Die Wutschnur? Jetzt reicht's aber langsam. Hutschnur.
Aber das dachte ich, das war das sogar ein bewusstes Wortspiel, oder? Oder war das ein Versehen?
Ich sage nichts dazu, sondern rede einfach weiter in dieser Situation. Patrick Lefebvre hat sich beschwert, dass Ralf Denk wohl...
Christoph. Okay. Okay, ich hoffe.
Können wir jetzt hier wieder über Inhalte sprechen?
Absolut, mach weiter.
Ralf Denk soll wohl Remco Evenepoel, der Name ist richtig, das weiß ich, sich ins Team Bora holen will, beziehungsweise vielleicht sogar das komplette Deceuninck-Quickstep-Team übernehmen will. So hat es Patrick Lefebvre dargestellt. Er hat noch keine Sponsoren oder noch nicht genügend Sponsoren für das kommende Jahr. Deswegen ist so Deceuninck-Quickstep ein bisschen im Wandel und noch sehr unsicher. Bis Ende März soll es da mehr Sicherheit geben. Aber von meiner Seite ist es dann natürlich auch logisch, dass andere Teams an solchen Leuten wie Remco Evenepoel auch Interesse äußern. Das hat wohl Ralf Denk getan. Patrick Lefebvre war... Jetzt habe ich mich verunsichert. Ja, ja. Patrick Lefebvre hat das aber nicht so gut gefallen und hat sich da öffentlich sehr, sehr wütend geäußert.
Patrick Lefebvre mit seiner alten diplomatischen Art hat da ganz ruhig gesagt.
In sachlicher Manier.
Ralf, komm, jetzt beruhigen wir uns mal. Ja gut, also dass er wütend ist, wenn jemand Remco Evenepoel haben will, verständlich. Dass Ralf Denk Remco Evenepoel haben will, ebenfalls verständlich. Und dass Ralf Denk jetzt komplett Deceuninck-Quickstep übernehmen will, da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Aber ja, sowas passiert, Leute interessieren sich für andere Fahrer. Es ist nur wieder mal ein Zeichen dafür, wie merkwürdig Radsportverträge sind, dass man mit Fahrern Verträge schließen kann, obwohl man noch gar keine Finanzierung für diese Verträge hat und die Teams quasi so lange das aussitzen können und die Fahrer nicht. Die Fahrer sind darauf angewiesen, dass das Team weitergibt und dürfen dann erst im November verhandeln. Für Remco Evenepoel ist es jetzt kein Problem, aber es gibt einfach sehr viele Fahrer dort zum Beispiel Yannick Steimle, der jetzt schwer gestürzt ist, wo ich glaube, dass sein Vertrag ausläuft und da will man natürlich einfach früher Gewissheit haben, ob es da weitergeht. Das finde ich eher die Verrücktheit, da haben wir hier schon öfter drüber gesprochen, dass da Fahrer einfach einen Vertrag für 3 Jahre unterschreiben, aber das Geld nur vom Team, von Teamseiten aus nur für 1 Jahr da überhaupt da ist.
Aber 2 Punkte, die ich dazu sagen will. Also zum einen ist natürlich der Punkt, wie es Ralf Denk auch schon sagt, jedes Team will theoretisch Remco. Also klar, wenn der irgendwie zu haben ist, dann hat da jedes Team Interesse dran. Deswegen ist es ja legitim, also ein Team wie Bora Hansgrohe dann mal danach zu fragen. Er hat das selber auch gesagt, es ist totaler Quatsch, dass er das ganze Team Deceuninck übernehmen will. Er hat ja schon ein Team. Wie soll das denn überhaupt funktionieren? Und der andere Punkt, das Einzige, was ich daran spannend finde, ist, wie Bora für nächstes Jahr plant, weil Peter Sagan, das Vertrag läuft Ende diesen Jahres aus und das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, dass Ralf Denk wohl auch öffentlich schon bekundet hat, dass er Interesse hat, Remco zu holen. Da bin ich ehrlich gesagt schon gespannt, was passiert mit Peter Sagan. Bekommt er nochmal einen Vertrag bei Bora? Das ist ja ihr Aushängeschild, der topbezahlte Fahrer, auch mit der Grund, warum der Radhersteller da mit ins Boot geholt wurde. Das ist ein ganzes Konstrukt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei Bora auch schon entweder die Alternativen überlegt werden, was ist, wenn Sagan nicht mehr im Team ist, dann wird Geld frei, dann muss man vielleicht andere Sponsoren holen oder wie auch immer, bleibt dann der Radsponsor. Und dann wäre es natürlich vielleicht die Überlegung, so könnte ich mir das vorstellen, dass man bei Bora sagt, alles klar, die Ära Sagan ist jetzt bei ihnen vorbei und man holt sich den nächsten Topstar irgendwie ins Team. Und da wäre Remco Evenepoel natürlich einer, den du holen kannst, mit dem du Sponsoren locken kannst. Insofern war das mein erster Gedanke, ob das vielleicht Boras Plan ist, dass Remco Evenepoel einfach Peter Sagan beerbt.
Die schlechteste Überlegung kommt natürlich von einem anderen Radsporthersteller. Also die, oder? Die Deceuninck fährt doch ein anderes Rad als
Bora. Nee, die fahren dieselben. Ja? Das sind die 2 Teams, die Specialized fahren.
Da lag ich daneben. Dann umso besser. Dann passt ja.
Ja, also es ist auf jeden Fall noch nicht viel bekannt dazu. Ralf Denk hat sich öffentlich dann geäußert, hat gesagt, er will da keineswegs hier irgendwas übernehmen, aber es ist doch ganz normal, dass man hier einfach um große Talente einfach mitwirbt. Das wird sich nicht verhindern lassen. Und dann hat er noch einen schönen Satz hinzugefügt. Mal schauen, ob es zu Handgreiflichkeiten mit Patrick Lefebvre kommt.
Das wäre was. Da frage ich mich, wenn Radsport irgendwie bekannter, bedeutender, was auch immer wäre, dann bräuchte jetzt mal sowas wie dieses, was früher gab es doch mal, TV Total Promi-Boxen, sowas, oder? Patrick Lefebvre gegen Ralf Denk, mal kurz eine Runde im Ring, kommentiert von Frank Buschmann oder was weiß ich. Oh, das wäre richtig schön trashig. Das würde ich mir sofort anschauen.
Sind wir schon wieder bei einer Szene aus dem vergangenen Jahr, oder? Hey you!
Rums.
Endlich mal wieder Faustschläge.
Ich hab auch noch an einen sehr emotionalen Teammanager gedacht, den ich da letzt gesehen habe. In Eurosport-Übertragung, jeder kennt es, der Radsport anschaut, läuft ja immer diese Top 5 Clips und die zeigen sehr gerne, Eurosport natürlich französischer Sender, die zeigen sehr gerne den Tour-Etappensieg von Thibaut Pinot 2019. Und da steht Marc Madiot, steht aus welchem Grund auch immer direkt der Chef an der Ziellinie. Wie bitte?
Was hat das? Der Chef von FDG.
Genau, ja.
Nur
genau.
Kurz zur Einordnung.
Ja, der steht da, kurz hinter der Ziellinie. Und da hat man das Gefühl, jetzt fliegt aber gleich seine Augen raus, so laut schreit er. Also das habe ich noch nie gesehen. Der brüllt Thibaut Pinot zum Sieg und rastet komplett aus. Und ich glaube da, wenn ihm jemand Thibaut Pinot zu dem Zeitpunkt aus wegkaufen wollte, da will man nicht in der Nähe gewesen sein.
Der hat ihn gefressen. Aber der könnte auch dann Ringrichter machen. Das ist mein Vorschlag.
Marc Madiot.
Oh Jungs, wer von euch ist gut in Photoshop? Weil das Bild will ich sehen. Können wir so einen Boxkampf machen, wo Ralf Denk und Patrick Lefebvres Köpfe auf zwei Boxer montiert sind und Marc Madiot als Ringrichter? Wenn einer von euch halbwegs fit in Photoshop ist, bitte.
Ich kann mich mal
hoffentlich probieren. Dann zu sehen in zwei Tagen auf Twitter oder Instagram, wenn wir die Folge dann posten. Das wäre mein Vorschlag dazu. Ansonsten haben wir dann, denke ich, noch ein Rennen, über das wir kurz sprechen wollen. Das ist die Katalonien-Rundfahrt. War heute, also wir nehmen am Montagabend auf, war heute die erste Etappe, am Dienstag dann das Zeitfahren. Und da ist schon ein bisschen was passiert. Vor allem finde ich spannend, mit was für einem Team Ineos bei dieser Rundfahrt ist. Das ist ein Team, mit dem du zur Tour de France fahren kannst, mit Richie Porte, Carapaz, Adam Yates, Garin Thomas, Rowan Dennis, Luke Rowe. Also das ist unfassbar.
Oder?
Ja, jetzt habe ich gesagt, genau. Ah, genau. Castroviejo ist noch dabei, den habe ich noch nicht genannt. Aber es ist ein unfassbar starkes Line-up für diese Ein-Wochen-Rundfahrt. Ansonsten
das könnte, glaube ich, sogar die Tour-Truppe sein, oder?
Das also kann gut sein, dass das die Tour-Truppe am Ende wird. Vielleicht,
Yates,
ja.
Carapaz, das sind doch die. Und Theo.
Bernal. Ah, stimmt, Bernal fährt der Giro, richtig.
Bernal fährt Giro.
Ja. Richtig, also, richtig.
Ich glaube, bis auf
das kann sein, dass sie das Team da schon mal checken.
Könnte das schon exakt die Truppe sein. Castroviejo ist immer dabei, Luke Rowe immer.
Ah, ich bin gespannt, was Ineos da jetzt bei der Woche, weil ich glaube, die wollen langsam mal was zeigen und wollen auch ernst machen.
Fährt Kwiatkowski vielleicht noch Tour?
Ja, das kann sein, dass sie die noch dazu Punkte. Aber ja. Für wen ist halt die Frage? Bernal, für Rowe und Dennis. Also,
kann ich mir
Castroviejo
vorstellen.
Castroviejo ist eigentlich immer dabei. Der ist einfach zu wichtig. Der sehr stark einfach ein guter Zeitfahrer ist, der alles kann.
Entschuldigung, Thomas.
Ansonsten, alles gut. Ansonsten ist es eben die für ein paar Fahrer der erste Auftritt in dieser Saison. Unter anderem Carapaz ist, glaube ich, dieser noch nicht gefahren. Marc Hirschi steigt endlich in die Saison ein und auch, und das der Bogen ist zur ersten Etappe heute. Lennart Kemner hat seinen ersten Auftritt in dieser Saison gezeigt und das durchaus gut. Er war dann dieser Vierer-Spitzengruppe heute, die dann ins Ziel gekommen ist, ist aus dieser Vierergruppe dann nur in Anführungszeichen Vierter geworden, aber hat wertvolle 16 Sekunden auf alle anderen GC-Fahrer da geholt. Es waren zwischenzeitlich auch schon mal 30 bis 40. Da habe ich mir schon gedacht, ob das nicht ein bisschen, naja, unclever ist von den Konkurrenten, einem wie Lennart Kemner, der, naja, dann doch Ambitionen hat, vielleicht aufs GC, da so viel Zeit schon zu geben. Am Ende haben die sich dann fast ein bisschen verkalkuliert, weil dann ab 1 Kilometer Verschluss da ein bisschen das Taktieren losging. Lennart Kemner hat nochmal attackiert, ist nicht weggekommen und dann ging das Taktieren los. Und da haben wir fast gedacht, hätte Kemner jetzt im Nachhinein vielleicht besser versucht, okay, hey, er zieht ja jetzt einfach durch, scheißegal, den Sprint gewinnt er eh nicht. Da waren andere Fahrer dabei, die da stärker sind als er, aber er macht einfach nochmal Tempo, um einfach möglichst viel Zeit da ins Ziel zu retten. Bin sehr gespannt auf das Zeitfahren morgen. Kemner ist ja auch ein guter Zeitfahrer. Also das Wintertraining scheint sich ausgezahlt zu haben bei ihm. Er ist in guter Form. Und am Ende hat er eben diese 16 Sekunden ins Ziel gebracht heute. Sieger auf der ersten Etappe war dann Andreas Krohn von Lotto Soudal vor Luis Leon Sanchez und Kemner dann eben auf Platz 4. Und genau, das zur Katalonien-Rundfahrt. 7 Etappen sind es da, auch eine Woche. Morgen dann am Dienstag das Zeitfahren, das dann sicher Aufschluss geben wird. Und zur Etappe heute, wir können jetzt leider keinen Jingle einspielen. Es ist Zeit, dass diese Rubrik mal wieder kommt. Wir Schnarchnasen haben es immer noch nicht geschafft, da einen Jingle zu produzieren. Er wird irgendwann kommen. Wir müssen wieder über Mensch-Movie-Star sprechen. Heute wieder eine Rundfahrt in Spanien. 7 spanische Fahrer im Team. Die ganze Etappe Tempo gemacht für Platz 8 am Ende für Valverde. Das Team hat sich schon wieder selber da zerschossen. Also am Ende muss man sagen, Movistar, eins von nur 3 Teams aus der World Tour, das dieses noch keinen Sieg geholt hat. Das ist ansonsten nur Wanty-Gobert. Gut, die haben jetzt vielleicht auch nicht die ganz guten Ansprüche. Astana hat das auch noch. Die holen auch keinen mehr. Astana, die haben immer Platz 2 und Platz 3 bei Paris-Nizza geholt. Movistar, ihr bestes Ergebnis in dieser Saison bisher ist der 5. Platz bei Etappe 6 von Tirreno Adriatico. Und jetzt sind sie in Spanien. Ich glaube, die haben ordentlich Druck, langsam doch mal was zu zeigen. Auf der ersten Etappe haben sie mal wieder komplett verkackt, wenn man das mal so sagen darf.
Also man muss dazu sagen, Movistar, die war noch nie berühmt dafür, sehr, sehr viele Etappensiege zu holen. Das ist einfach nicht, was sie können. Klar, früher mit Valverde ein paar mehr, aber dafür sind sie nicht bekannt. Was immer wieder auffällt, ist, dass immer wenn Rennen in Spanien stattfindet, fahren sie vorne. Komme, was wolle. Das hat heute nicht so ganz viel Sinn gemacht. Das war jetzt keine turboschwere Etappe, aber wir haben es an einem über 10 Kilometer Berg dann so schwer gemacht, dass hinten alle rausgefallen sind. Und es waren, glaube ich, nur 60 Leute dabei, inklusive Chris Froome. Der, gut, da kann man jetzt sagen, der fällt eh immer raus, aber das sei dahingestellt. Aber die haben es wieder sehr, sehr schwierig gemacht und dann eben daraus gar nichts irgendwie geholt. Dann ist unten diese kleine Ausreißergruppe gegangen. Auch das haben sie nicht verhindert. Also es hat hinten und vorne nicht so ganz taktisch einfach keinen Sinn gemacht, was sie getan haben. Sie haben dann teilweise sogar die Nachführarbeit zu der Ausreißergruppe, zu dieser kleinen, die dann gegangen ist, blockiert. Also sind immer wieder ins Hinterrad gegangen, dass sie nicht wegfahren, sodass sich die Ausreißergruppe bilden konnte. Also ich habe nicht verstanden, was sich da abspielen sollte. Aber gut, das bleibt wohl für immer verborgen.
Sie waren im Fernsehen.
Ja, sie waren im Fernsehen. Die große Bühne der Katalonien-Rundfahrt. Aber okay, in Spanien mag das alles einen größeren Stellenwert haben als hier bei uns. So ganz Sinn hat es natürlich nicht gemacht. Und Valverde, dafür waren dann viel zu gute Sprinter auch noch da dabei. Also Smith zum Beispiel, der dann den Sprint aus dem Feld gewinnt, der da einfach, wo man schon von vornherein wusste, der ist so viel schneller als Valverde. Ist unglaublich.
Am Ende hat Froome wieder ein paar Minuten heute kassiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss tatsächlich mal kurz nachschauen, wann hat sie eher mit 8 Minuten Rückstand heute schon ins Ziel gekommen. Sehr, sehr früh schon zurückgefallen. Da passt vielleicht ganz gut. Es kam die Woche wieder in einen Artikel raus, der zumindest die 20 bestverdiensten Radfahrer der Welt, die führt Chris Froome an mit einem 5,5 Millionen Vertrag. Am Ende mehr als doppelt so viel als Bernal, als Alaphilippe, als Wout van Aert, als Carapaz, als Van der Poel, als Roglic. Ja, das sind ein paar Leute, die deutlich, deutlich weniger verdienen. Man muss es nochmal sagen, an Leistung ist dieses Gehalt offenbar nicht wirklich geknüpft.
Thomas, du wieder gern mit seinem Froome-Hate hier.
Aber ich bin. Nein,
ich will weg von diesem Hate. Ich weiß, da habe ich ein bisschen eine Kerbe geschlagen, aber das zeigt mir einfach noch mehr, dass das finde ich komisch im Radsport. Das zeigt halt nochmal mehr, wie sehr der Radsport einfach eine fahrende Werbeveranstaltung ist, weil nicht die Fahrer am meisten verdienen, die am besten fahren. Wenn ich mir das anschaue, Pogacar, gut, der ist jetzt der Zweitbestverdienste, das ist aufgrund seiner Leistung, aber das zeigt einfach mehr, Froome verdient so viel Geld wegen seines Namens, wegen seiner Erfolge, mit der Werbung, die du mit ihm machen kannst, das Aushängeschild, das er ist, die Leistung wird er nicht mehr bringen. Also wenn ich mir vorstelle, Primož Roglič verdient nicht mal die Hälfte von ihm, das ist aus Leistungsgründen schon Wahnsinn.
Sportverträge werden immer für die Vergangenheit oder man wird dafür die Vergangenheit bezahlt. Nie für was in den nächsten 2 Jahren.
Ja,
so ist die Realität. Zudem, alles was ich gelesen hatte, also ist trotzdem noch wahnsinnig viel Geld, weil es scheint nicht so, dass er überhaupt irgendwas gewinnen könnte in diesem Jahr. Weder, also ganz zu schweigen von der Grand Tour, nicht mal, glaube ich, eine Etappe in der aktuellen Form hat er irgendwie eine Chance zu gewinnen. So wie ich es aber gelesen hatte oder gehört hatte auch, hat er auch sehr viele leistungsabhängige Boni in diesen 5 Millionen drin. Also es ist nicht das Grundgehalt, das er bekommt, sondern da ist auch noch viel leistungsabhängig. Sei es drum, er fährt auf jeden Fall nicht so, dass man große Angst vor ihm haben muss, sondern Dan Martin und so, die fahren da schon deutlich besser berghoch und auf die muss man eher blicken. Und Michael Woods, das sind die Leute, mit denen Israel Startup Nation jetzt gewinnen kann oder Etappensiege holen kann. Ne?
Ja, ansonsten bin ich da bei Katalonien hauptsächlich gespannt, was Lennart Kimmer da noch zeigen kann. Das ist auch, auch Borans Groh ist da mit einem ganz, ganz guten Team am Start. Der erste Auftritt jetzt, glaube ich, wie ich das auch gesehen habe, von Wilco Keldermann für Borans Groh. Da bin ich auch gespannt. Wer wird da, für wen wird Bora jetzt dann fahren? Je nach Zeitfahren morgen vielleicht wird man sehen, wenn Kemner da einen guten Auftritt hinlegt, den ich ihm zutraue. Vielleicht morgen sogar schon ins Führungstrikot zu fahren, wie auch immer. Bin ich gespannt, was, ich, also meine These ist einfach, am Ende wird Kemner der Fahrer von Bora, der da aus GC für den gefahren wird. Und dann bin ich sehr gespannt, was er da bei so einer Einwochenrundfahrt zeigen kann.
Bisschen Respekt hatte Ineos schon, weil sie am Ende nochmal gefahren sind. Am Ende wollten sie es ein bisschen kleiner halten. Da wollten sie ihm noch keine Minute schenken.
Genau, das haben wir auch gedacht. Als diese 45 Sekunden da, das waren ja, glaube ich, 4 Kilometer vor Ziel oder so, dran gestanden sind, habe ich gedacht, oh, hoppala, Vorsicht, weil also 40 Sekunden darfst du Kemner auf so eine Etappe nicht schenken.
Genau, es geht nur eine Woche und wenn Kemner dann noch, sagen wir mal, 15 Sekunden auf Carapaz rausfährt, der vielleicht aktuell in der besseren Form ist als Geraint Thomas, oder auch nochmal 20 Sekunden auf jetzt rausfährt, dann ist es doch über eine Minute und dann wird es doch vielleicht doch schwieriger. Aber so haben sie es alles geklärt und wird spannend zu sehen sein. Ist eine spannende Rundfahrt. Sehr viel Berge, sehr viel Hügel.
Gut. Im Zweifel ist es morgen schon beim Zeitfahren ganz anders, als wir gesagt haben, wie meistens, wenn wir irgendwelche Prognosen oder so treffen wollen. Und wahrscheinlich, bis viele diese Folge hören, ist das Zeitfahren schon durch. Insofern alles schon wieder ganz anders. Aber dass diese Woche die Rundfahrt dies anzuschauen gilt. Ansonsten, das muss man vielleicht noch sagen, wenn wir es nach vorne schauen, Paris-Roubaix steht vor der nächsten Absage eventuell. Es kamen heute viele Berichte, dass eben genau in der Region, wo das stattfinden soll, die Krankenhausauslastungen schon sehr, sehr hoch sind. Und was die französischen Medien da heute dargestellt haben, liest sich das tatsächlich eher nach einer erneuten Absage. Weil man sagt, man kann das da einfach nicht durchführen. Die Rennen, die jetzt stattgefunden haben, vor allem auf italienischem Boden zum Beispiel, hatten da einfach andere Zahlen. Der Grund ist dann der, dass man sagt, ja, man kann nicht, wenn die Krankenhäuser eh schon sehr stark an der Auslastungsgrenze sind, dann noch Radrennen fahren. Was passiert, wenn da einer stürzt und der dann ins Krankenhaus muss? Und ich denke mal, die Corona-Zahlen haben die meisten irgendwie im Kopf. Das ist einfach der Faktor. Wäre natürlich unfassbar bitter, wenn gerade Paris-Roubaix jetzt zum zweiten Mal hintereinander ausfallen muss, vor allem auch, weil es die erste Frauenausgabe gegeben hätte. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Vielleicht wird es dann ja auch erstmal wie letztes Jahr anfänglich nach hinten verschoben. Aber Stand jetzt, das wäre ja eigentlich, glaube ich, am 11. April, oder? Also in zwei Wochen quasi. Genau. Stand jetzt wirkt es so, als ob es vielleicht eher nicht stattfinden kann.
Da gibt es aber noch ein paar richtig große Dinger. Flandern-Rundfahrt, 4. April. Gent-Wevelgem, 28. März. E3 Harelbeke, 26. März. Also da kommen schon jetzt ein paar richtig coole Klassiker auf uns zu.
Auch für die Damen. Brücke de Panne ist unter der Woche und dann am Sonntag eben, da sind beide Gent-Wevelgem-Rennen und kleiner Service noch von mir. Am Sonntag sollte man auch mal in die News schauen. Ganz genau, Fuentes, der Dopingarzt, hat sich zu einem TV-Interview hinreißen lassen oder bereit erklärt einfach. Und das wird dann kommenden Sonntag das erste Mal ausgestrahlt werden auf Französisch bei einem französischen, oder ist es französisch? L'eau de Evol.
Das ist, glaube ich, jetzt egal.
Kann auch sein, dass
das es auf jeden Fall, das, auf jeden
kann
Fall
auch was Spanisches sein. Würde zu Fuentes natürlich passen. Ich glaube, es ist Spanisch.
Aber danke, für den, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Danke, das schaue ich mir dann tatsächlich an. Es bleibt also dabei. Damit können wir vielleicht die Folge dann abschließen. Es gibt genügend mit Radsport zu schauen, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Und genügend, über das man sprechen kann.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.